Frühling, Laufen, Sonnenschein, ja, was geht denn besser? Ja klar, der Bestzeit-Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, mein Lieber, wir haben es geschafft. 2,5 Millionen Downloads und Streams in den letzten 5 Jahren. Und die 5 Jahre sind noch nicht ganz voll. Ich habe nochmal nachgeschaut, Mitte Mai erst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hast es geschafft. Nicht so schlecht. Ja, vielen Dank euch zu Hause natürlich. Das ist ja das Entscheidende.
Den Glückwunsch kann ich nur zurückgeben, Ralf. Haben wir jetzt schon doch echt eine ganze Zeit hier durchgezogen. Nach wie vor ja in unserem Streak-Modus. Also ich weiß nicht, ob der mal irgendwann reißt. Wahrscheinlich wird es irgendwann passieren, weil es irgendwelche Umstände noch geben wird, die es nicht verhindern lassen. Aber wir müssen natürlich sagen, dafür, dass es nie so geplant war, sind wir doch relativ konstant unterwegs. Und das liegt natürlich auch daran, dass es viel Spaß macht, für euch zu Hause hier diesen Podcast zu produzieren. Ihr dürft gerne, wenn ihr das möchtet, wir haben schon lange nicht mehr so einen Aufruf gemacht, aber ihr dürft auch gerne beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens präferiert, wäre natürlich irgendwie Spotify oder Apple, da kann man eine Bewertung hinterlassen. Also ich glaube, bei Spotify kann man nur eine Sternebewertung machen. Ich glaube, bei Apple kann man sowohl eine Sternebewertung als auch einen Kommentar verfassen, wenn man das denn möchte. Das würde
bei, Spotify kann man auch
kommentieren. Stimmt, bei Spotify kann man auch kommentieren. Also das würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr das macht. Natürlich gerne eine 5-Sterne-Bewertung, ganz bescheiden, so wie wir halt unterwegs sind. Nein, ihr dürft bewerten, wie ihr das möchtet, aber wir würden uns natürlich freuen. Das hilft uns ja auch in puncto Auffindbarkeit im Sport-Podcast-Umfeld. Da gibt es ja naturgemäß doch eine gewisse Übermacht an Fußballformaten. Insofern freuen wir uns natürlich auch, wenn wir da ein bisschen Support von euch bekommen können. Und 2,5 Millionen Downloads und Streams klingt schon irgendwie beeindruckend, ein bisschen einschüchternd auch fast, muss man sagen. Also das ist schon eine Ecke und wir freuen uns. Also lasst uns auch gerne Kommentare da oder auch Hörer-Mails, wenn euch das lieber ist, was ihr euch von dem Format wünscht, ob euch das Format nach wie vor noch so gefällt wie zu Beginn oder was euch vielleicht auch gut gefällt, nicht so gut gefällt. Wir haben viel positives Feedback auch übrigens letzte Woche wieder bekommen, nach wie vor, dass wir zuletzt sehr viele spannende Gäste hatten, sehr viele Frauen, bis auf Toni Palzer, aber das war auch, ist ausdrücklich positiv hervorgehoben worden. Das war, wie gesagt, von uns jetzt nicht unbedingt so krass geplant, hat sich irgendwie auch so ergeben, waren aber ganz tolle Gespräche dabei. Auch letzte Woche mit Coco fand ich persönlich super, dass sie da bei uns auch so offen war und auch diese Woche wird spannend, das können wir schon mal vorwegnehmen, denn wir haben die deutsche Marathonmeisterin, frisch gebackene Marathonmeisterin aus Hannover heute, hier Dominika Meyer, die ist bei uns das erste Mal tatsächlich, also das ist dann auch für uns natürlich immer ein cooles Ereignis und es war in vielerlei Hinsicht sehr ereignisreiches Wochenende, was ich in Teilen verfolgen konnte, in Teilen selber sportlich aktiv war. Man glaubt es kaum. Ich saß wirklich auf dem Fahrrad. Ist ja verrückt, ne? Es gab auch durchaus Leute, die direkt geschrieben haben, Mensch, du, Ankündigung im Podcast war im Oktober 2023. Hat er es jetzt schon aufs Fahrrad geschafft? Ist ja Wahnsinn. Ja, Leute, gut Ding.
Ist aber die Wahrheit, ne? Wir müssen da auch schon bei der Wahrheit bleiben.
Ja, also das ist, da wird man selber mal wieder eingeholt von Aussagen, die man irgendwann mal getätigt hat und dann aus verschiedenen Gründen doch alles ein bisschen länger gedauert hat. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Also da wird jetzt ja mit den wärmeren Temperaturen, die jetzt ja dann kommen, das wird sicherlich häufiger vorkommen bei mir.
Ja, großartig mit deiner Laufweste, die ja praktisch so wie so eine Fock wirkt, ne? Ja. Ich nehme an, du hattest keine andere Weste. Nee,
ich hab nur Laufwesten zu Hause und dann dachte ich mir so, Mensch.
Es war schon das erste Widerstandstraining.
Es war fresh draußen, also ich fand es angenehm in der Sonne, aber der Wind, auch bei uns war es am Wochenende wirklich windig und der Wind war richtig frostig noch. Also wenn es Stellen gab, die vielleicht im Wald ein bisschen windgeschützter waren oder klar mit Rückenwind und Sonne war toll. Wenn du eine Passage hattest, und das waren bei mir, glaube ich, die ersten 20 Kilometer fast durchgehend durchs Labertal, da nur Gegenwind. Und das war schon, war zapfig. Und dann, ja genau, also da ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf da. Ich muss mal gucken, Adidas, ich habe sonst echt viel Radausrüstung jetzt inzwischen auch von Adidas. Radhose, Trikot und so weiter. Aber eine Radweste habe ich noch nicht im Onlineshop gesehen. Vielleicht kommt das ja aber auch jetzt erst in der neuen Frühjahrskollektion. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll.
Ich habe schon geguckt, ich habe, glaube ich, noch eine Weste. Ich bin mir nicht sicher, ob die passt, weil das Entscheidende bei einer Radweste ist, dass die nicht flattert.
Richtig.
Weil erstens nervt das vom Sound her und zweitens ist es auch einfach ein zu großer Widerstand.
Ja.
Ja, also das nervt dann, ja. Ja, am Wochenende hat eine Menge geflattert, ja, in der Laufszene. Herausragend natürlich das Ergebnis von Amala Petros, ja. Für Hannover 96 startend, aber nicht beim Hannover Marathon, sondern in Berlin. Deutschen Rekord gelaufen, unter einer Stunde 59,31, das ist schon mal ein richtiger Hieb. Aber das war ja, ich will jetzt nicht sagen, das war klar, aber das war ja sicher erwartbar, dass er das irgendwann schaffen würde, aber dann gleich so mit Stil. Ne?
Also da hat man, glaube ich, schon 3-4 Jahre darüber gesprochen, spekuliert, wann wird dieser Tag sein. Und dass er das Vermögen hat, das war, glaube ich, auch vielen, Entschuldigung, vielen klar. Aber man braucht dann auch das perfekte Setup, das perfekte Rennen. Und wenn du viel Risiko gehst, das wissen wir natürlich auch, dann kann man halt auch platzen. Und da, wo Amanal üblicherweise so unterwegs ist, in den großen Marathons dieser Halbmarathons und auch Marathons dieser Welt, wenn da dann halt, wenn man da ein bisschen überzockt, dann ist man halt auch relativ schnell ganz alleine. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen Barcelona geschuldet. Er hat auch gesagt, er war nicht ganz fit da, ein bisschen angeschlagen, ein bisschen Infekt, noch nicht ganz rausgehabt irgendwie. Und da hat man dann gesehen, das kann dann ganz schnell in die andere Richtung gehen. Umso schöner und deswegen auch natürlich Glückwunsch von uns, dass das jetzt in Berlin alles gepasst hat und er ein richtiges Ding rausgehauen hat. Und das ist schon, ich glaube, auch in Europa, lass mich nicht lügen, ich müsste Nummer 3 oder Nummer 4 Alltime sein.
Ja, kann schon sein. Auf jeden Fall, ja, es waren jetzt ein bisschen Entwicklung drin, aber ist auch wurscht. War eine super Geschichte in Berlin, glaube ich, insgesamt wieder mit 40.000 Läuferinnen und Läufern. Dahinter ja auch Richard Ringer, persönliche Bestleistung im Halbmarathon aufgestellt, knapp über einer Stunde.
Auch stark, ja.
Da freue ich mich schon auf Hamburg-Marathon. Oh, ja, das ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin. Ja. Also da können wir uns wirklich drauf freuen. Und das sieht ganz gut aus, dass wir das wieder begleiten dürfen. Und bei den Frauen waren auch ein paar sehr spannende Ergebnisse. Also erstmal davon abgesehen, dass eine Menge Läuferinnen aus unserer Community dort unterwegs waren. Esther Pfeiffer mit persönlicher Bestleistung. Gesa Krause hat wieder versucht, richtig, richtig schnell zu laufen und nach eigener Aussage hat sie richtig gelitten, wieder ab Kilometer 15. Ist dann drittbeste Deutsche gewesen, weil Blanka Dörfel, nämlich auch unter 1,10 gelaufen ist, haben vielleicht nicht so viele auf dem Schirm. So ein Mini-Comeback fast. Ne? Also hatte, glaube ich, immer ein bisschen Probleme zwischendurch. Aber einen Namen, den ihr euch merken solltet. Ja, so einen Namen hatten wir dann auch tatsächlich, weil wir gleich auf die anderen Namen zu sprechen kommen, vor allen Dingen ja im Frauenfeld mit Dominika Meier. Nina Völkel aus Kassel, die ja auch beim Vater von Laura Hottenrott, bei Kuno Hottenrott trainiert. Und die hat Debbie Schöneborn das Leben auf dem letzten Kilometer richtig, richtig schwer gemacht. Ist halt unter 2,30 gelaufen und hat ihre persönliche Bestleistung um sage und schreibe fast 12 Minuten nach unten gedrückt. Aber das passt jetzt halt auch zu dem, was sie auf den Unterdistanzen eigentlich schon vorher angedeutet hat und passt auch in ihre Entwicklung rein. Also da kommt auch noch eine Menge nach. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und das ist ja auch cool, dass man eigentlich jetzt jedes Wochenende und dann wieder 5 deutsche Namen vorlesen kann, ja, die dort, hier und da irgendeinen Akzent hinterlassen haben. Last but not least, Samuel Fitwi und Haftam Welder.
Ja.
Ja, die ja in Hannover das Rennen bei den Männern um die deutsche Meisterschaft untereinander ausgemacht haben. Haftam Welder eigentlich nicht ganz auf diesem Leistungslevel wie Samuel Fitwi, aber er hat es halt wieder versucht. Es war auch in der Mangelung, dahinter gab es halt jetzt keine passenden Gruppen für ihn. Er ist es dann mitgegangen, hat richtig bezahlt dafür. Das hat mir wahnsinnig leid getan, weil die letzten 3 oder 4 Kilometer sind dann leider richtig umgegangen. Das ist dann auch wirklich bitter zu sehen. Ja, aber auf der anderen Seite halt auch Samu, wie der selbstbewusst in das Rennen reingeht, ja, klare Ziele formuliert, ja, ich will den Streckenrekord angreifen, der ist von Amala Petros also wirklich wertig, ich will deutscher Meister werden und so weiter, das ist schon cool, ja, was er für ein Selbstbewusstsein entwickelt hat und das auch formuliert, hatte am Freitag, glaube ich, einen halbseitigen Artikel in der FAZ, ne, also auch das haben wir ja von Läuferinnen und Läufern in Deutschland nicht so oft, erst seine Betreuer mussten ihm erst erklären, was es bedeutet, dass man in der FAZ eine halbe Seite bekommt. Ja, weil wenn man die FAZ nicht liest oder nicht so kennt, dann muss man ja den Stellenwert auch nicht verstehen. Ist ja auch Quatsch. Ja, aber es hat mich sehr gefreut. Ja, ich hatte Spaß beim Zugucken, beim Kommentieren. Ja, es war schon was. Kann man machen.
Ja, ja. Es ist schon was Besonderes, glaube ich, wenn man Marathon auf die Art und Weise im deutschen Fernsehen mal präsentiert bekommt. Das ist jetzt ja im Frühjahr gar nicht so häufig der Fall. Klar, Hamburg wird auch wieder übertragen werden. Da wird es sicherlich auch ein duales Angebot geben. Einmal wie in den letzten Jahren beim NDR, dann wahrscheinlich ja auch so die Option mit uns als Livestream. Und das macht natürlich Lust auf mehr. Es sind deutsche Meisterschaften, das finde ich per se auch, also mein Hannover-Marathon ist natürlich ein etabliertes Event, der findet statt, ob mit oder ob ohne deutsche Meisterschaften, aber ich finde das eine deutsche Meisterschaft, gerade noch, wenn es so gut besetzt ist auch und wirklich auch bekannte Namen, leistungsstarke Athletinnen und Athleten da sind, das natürlich nochmal auf jeden Fall sehr, sehr aufwertet. Es ist, ich habe jetzt den Schluss, weil ich dann selber tatsächlich selber noch laufen war am Sonntag, der Schluss hinten raus war, wann war klar, dass es nichts mehr werden kann, sozusagen mit dem neuen Streckenrekord bei Samu. Es waren ja am Ende nur, ich glaube, 24 Sekunden haben gefehlt zu Amanals Streckenrekord. War das schon früh ersichtlich, dass das nichts mehr werden kann? Oder ist das eher ein
Ergebnis? Nee, nicht so früh. Ich glaube, also die hatten ja ein Problem mit den Tempomachern. Also hast du ja vielleicht mitbekommen, die beiden Tempomacher, die für diese Top-Gruppe vorgesehen waren, waren leider nicht in Hannover. Der eine hatte Visa-Probleme und der andere ist krank geworden. Mhm. So, dann musst du halt auf Short Call an einem Wochenende, wo zig Laufveranstaltungen waren, ja, Wien-Marathon, Marathon auch, ja. Madrid, Berlin und so weiter, brauchst du dann in der Qualität, ja, ein Tempomacher oder zwei Tempomacher, die bis Kilometer 30 eine 2:06 anlaufen können. So, das findest du natürlich nicht, weil die gibt's nicht wie Sand am Meer. Die musst du dann ja auch noch nach Hannover hinbekommen.
Klar.
So, das heißt, die Jungs haben wirklich alles versucht, die da Tempo gemacht haben, aber sie sind halt nicht so weit gekommen. Und dann hattest du eine Gegenwindpassage, wo man halt Richtung Nordosten halt noch rausläuft aus der Stadt. Am Wald entlang, am Ayerit entlang. Und da war Gegenwind, das hast du dann schon gemerkt. Und da hat Samu so ein bisschen verloren. Danach dann nicht mehr verloren. Er hat auch wirklich dann nochmal einen Schlussspurt angesetzt, aber das war dann einen Takt zu weit weg. Ne? Ja. Also 2:06 nimmt man ja heute so hin. Vor ein paar Jahren hätten wir gejubelt über einen deutschen Rekord.
Gigantische, ja. Gigantische Zeit natürlich, ja, ja absolut.
Ja, ja. Ja, also von daher sehr beeindruckendes Wochenende. Ja, und wenn ihr denkt, ja, was mache ich jetzt, ne, in der Vorbereitung, ne, essen, ja, aber denkt dran, ja, ihr braucht auch ein bisschen eine Verpflegung in den Mikro- und Makronährstoffen, ja, unser Partner lange mit uns unterwegs, über die 2,5 Millionen Downloads und Streams, AG1 ist auch heute einer unserer Partner und da gibt's natürlich auch jetzt und wie immer mit uns den besonderen Deal, der sogar noch ein kleines Frühlingsgoodie parat hat.
Ja, richtig, Ralf. Es ist ein Frühlingsspecial für uns Morning Persons. Also meistens sind es ja dann doch
Morning Persons.
Ich wollte gerade sagen, gesagt? Gehört Ralf im Zuge des Podcasts ja spätestens auf jeden Fall auch dazu, weil wir des Öfteren ja auch hier schon morgens performen müssen, je nachdem, wann unsere Gäste so Zeit haben. Nein, es gibt für alle Morning Persons quasi jetzt eine limitierte Frühlingsaktion und zwar ist da eine coole Cap noch mit dabei in dem Bundle, was ihr über unseren Community-Deal ja schon quasi gratis mit dazu bekommt. Also ihr geht auf drinkag1.com/bestzeit und dann gibt es natürlich einmal das Monatsabo, die Monatsvorratspackung, ja, die ist natürlich sowieso dabei, aber es gibt dann auch noch einige Goodies im Wert von 87€ for free on top und das ist neben der Welcome-Box, also sprich Edelstahl-Aufbewahrungsdose, Shaker, 5 Travel-Packs, Jahresvorrat an Vitaminen D3 und K2 plus Cap, das ist alles noch mit dabei und es gibt kein Risiko, ihr seid vollkommen flexibel, ihr habt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, es gibt keine Versandkosten, keine Vertragslaufzeit, ihr könnt das sogar pausieren oder, wenn ihr es denn möchtet, auch kündigen. Also perfekt, um das risikofrei für euch auszuprobieren. Und ja, es ist unser Vitamin- und Nährstoffboost, der uns jetzt schon seit, ich glaube, bei mir persönlich seit 3,5 Jahren, ich glaube, im Podcast haben sie auch angefangen, uns zu unterstützen. Ich glaube schon, dass das irgendwie auch Ende 2021 rum war. Also auch wirklich eine ganz, ganz lange Zeit. Wahrscheinlich unser längster und loyalster Partner hier. Freuen uns natürlich riesig über die Unterstützung und können euch das nur ans Herz legen. Schaut da vorbei. drinkag1.com/bestzeit und sichert euch das Frühlingsspecial. Das gibt es nämlich nur, solange der Vorrat reicht und ja, ist limitiert.
Naja, wenn wir schon bei Frühlingsspecial sind, ja, mit einem langjährigen Partner und mit einem neuen Partner.
Das ist eine geile Kombi.
Genau, das ist eigentlich eine sehr geile Kombi. Ja, pass auf, ich erzähle euch meine Leidensgeschichte, ja, der dann zu unserem neuen Partner passt. Ich bin ja relativ viel in der Weltgeschichte schon unterwegs, ja, durch meinen Job eben, ja. Und ich war vorher sehr lange bei, nennen wir es meiner Hausbank. Mhm. Ja, war da auch immer sehr zufrieden. Ja, da gab es halt noch so eine Filiale, wo man hingehen konnte, wo die Menschen einen kannten. Ja, und wenn man halt auch mal irgendwie seine Karte nicht dabei hatte, dann war da trotzdem natürlich was möglich und so weiter. Also das war alles in Ordnung. Ja, aber ich hatte halt mehrfach Probleme mit Bargeld. Ja, okay, werdet ihr sagen, ich habe auch Probleme mit Bargeld, aber so meinte ich das nicht, sondern ich stand halt im Ausland, ja, bei großen Veranstaltungen und konnte kein Bargeld mehr bekommen, ja. So, und erstens ist das natürlich nervig, zweitens, Wahnsinn hat auch Situationen, wo ich Sachen bezahlen musste, ja, und dann stehst du da und kannst halt kein Geld abholen. Es war noch nicht die Zeit wie jetzt, dass ich mein Handy halt einfach irgendwo drauflege und peng, funktioniert, das war da noch nicht. Also habe ich mehrfach Dinge nicht bezahlen können und musste dann Kollegen oder Kolleginnen bitten, für mich Dinge zu bezahlen. Ja, einmal habe ich mir von einem Kollegen, der nachgereist kam, dann, ja, also wie so in so einem schlechten Film, ja, Geld in einem Umschlag mitbringen lassen. Ja, also solche Sachen. Das ist vielleicht nicht mehr ganz state of the art. Ja, und ich wollte das nie mehr erleben, ja, und habe dann gedacht, okay, es muss doch andere Lösungen geben. Und ja, es gibt natürlich inzwischen ganz andere Lösungen, viel bessere Lösungen. Und die Lösung, die wir euch jetzt bieten hier mit N26, die hat, also ein Goodie ist das schon gar nicht, ja, sondern das ist ja mal ein richtig cooles Benefit.
Ja, ist überragend. Also viele von euch werden N26 sicherlich schon mal gehört haben. Das ist nämlich eine deutsche Bank, die erst 2013 gegründet wurde und die bietet 100% mobiles Banking-Erlebnis und legt dabei vor allem Wert auf Einfachheit, Transparenz und Selbstbestimmung der Nutzer. Es ist die erste mobile Bank mit einer vollständigen deutschen Bankenlizenz von der BaFin. Und ja, freuen uns sehr, die hier als Partner begrüßen zu dürfen. Also um jetzt nur mal einige Punkte mal kurz zu nennen. Also es ist natürlich kostenlose Kontoführung und ihr könnt innerhalb von wenigen Minuten da ein Konto für euch eröffnen. Es gibt keine Fremdwährungsgebühren. Darauf hatte Ralf ja gerade schon gesprochen. Es gibt keine Fremdwährungsgebühren. Das heißt, du kannst weltweit auch ohne Zusatzkosten mit deiner virtuellen oder physischen N26 Mastercard bezahlen. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr da auch in eure App ganz entspannt eure, das nennt sich Spaces, anlegen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich fahre in Urlaub, dann machst du quasi so eine Unterkonto sozusagen, wo du ein bestimmtes Budget hinterlegst. Ihr könnt im Ausland kostenlos Bargeld abheben, hat auch Ralf gerade erwähnt, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und zwar ohne jegliche Zusatzgebühren. Es gibt Reiseversicherungen inklusive mit der N26U und Metal Card und medizinischer Notfallversorgung und Reiserücktritt. Also alles das, was natürlich Leute wie wir, die aktiv sind, die sportlich sind, die gerne auch zu Sportveranstaltungen reisen, auch ja im Ausland, sehr gut brauchen können. Jetzt haltet euch fest, über den Link in unseren Shownotes kommt ihr auf eine Seite, wo ihr euch da anmelden könnt. Und mit dem Code BESTZEIT25 bekommt ihr einfach 25 Euro Startguthaben auf euer Konto. Ja? Also ihr meldet euch da an. Mit BESTZEIT25 sind 25 Euro schon auf eurem Konto verbucht. Und es gibt jetzt noch ein zusätzliches Angebot, was gerade sehr, sehr spannend ist. Deswegen ist natürlich der Zeitraum perfekt, in dem das jetzt bei uns hier platziert ist. Vom 7. bis zum 21. April, das ist genau jetzt, Freunde, also aufgepasst, könnt ihr, wie schon gesagt, euch so ein Konto eröffnen. Und wenn ihr dann sagt, ich habe vielleicht eh eine größere Anschaffung, die jetzt bevorsteht, wo ich 500 Euro ausgeben muss, ja, wenn ihr diese 500 Euro über euer N26-Konto abwickelt, habt ihr in diesem Zeitraum vom 7. bis zum 21.04. die Möglichkeit, 100 Euro davon einfach wieder zurückzubekommen von N26. Also wenn das nicht ein gutes Angebot ist, dann weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, schaut euch das an und im besten Falle nutzt ihr das. Also das ist einmal 25 Euro, die ihr direkt auf euer Konto bekommt, plus wenn ihr eh eine Anschaffung plant, die vielleicht ein neues Rad ist oder so, dann wird das auf jeden Fall teurer sein als 500 Euro, aber ihr bekommt 100 Euro davon wieder zurück auf euer Konto. Und ja, das würde ich nutzen. Link ist in den Shownotes. Wir sagen danke an N26.
Ja, auf jeden Fall zwei sehr coole Aktionen nochmal mit einem langfristigen und mit einem neuen Partner. Und dann können wir ja unseren Fokus auf unseren Gast heute lenken, auf Domenica Meni-Meyer. Ja, sie hat uns einen Korb gegeben, ja, weil sie gesagt hat, nee, vor dem Marathon möchte ich lieber nicht mit euch sprechen. Ja, das machen wir tatsächlich auch manchmal ganz gerne. Wie soll ich sagen? Sie hat ja abgeliefert am Wochenende, ja, ist deutsche Meisterin geworden, eine sehr gute Zeit gelaufen. Wobei das gar nicht so selbstverständlich war, aber das wird sie euch alles erzählen. Und in unserem Gespräch geht es völlig überraschend wieder um unterschiedliche Bereiche. Aber es gibt halt einen Bereich, der ist richtig spannend, und zwar die Dinge, die ihr Mentaltrainer ihr mitgegeben hat auf ihre Reise zu Top-Leistungen im Marathonbereich und zu speziellen, wie soll ich sagen, Methoden, um sich rund um das Marathon-Wochenende vernünftig mit dem eigenen Kopf auseinanderzusetzen, der vielleicht ganz eigene Gedanken haben will. Also jedenfalls sehr langes und sehr schönes Gespräch mit Domenica Meyer. Könnt ihr euch darauf freuen.
Ja, und da ist auch schon unser Gast in dieser Woche, frisch gebackene deutsche Marathonmeisterin in Hannover. Ja, herzlich willkommen, Domenica Meyer, heute bei uns hier im Bestzeit-Podcast. Ich sag mal so, wir haben schon viele verschiedene, Gesprächssituationen gehabt. Ich glaube, es ist ein First, dass ein Gast zu frühmorgendlicher Stunde in der Sonne sitzt und den Podcast heute draußen aufnimmt. Wie geht's dir?
Mir geht's noch ein bisschen, also tun die Beine weh, aber ansonsten geht's mir sehr gut. Also mental bin ich sehr, sehr happy und sonst bin ich sehr, sehr müde.
Also das wäre zum Beispiel schon meine erste Einlassung gewesen, weil ihr erzählt mir jetzt immer so viel von Superschuhen und so weiter und wie cool ihr drauf seid und am nächsten Tag schon wieder wandern könnt und was nicht alles. Gehörst du auch so zu der Kategorie Rückwärtstreppe runter oder ist das jetzt wirklich anders geworden mit den veränderten, vielleicht auch Vorbereitungen, weil man läuft ja auch in den Schuhen vorher im Training und so weiter?
Ja, also ich muss dir eigentlich zustimmen. Ich hatte das noch nie, dass die Beine so schmerzhaft waren nach dem Marathon. Ich glaube, das lag dieses Mal einfach an meinem Trainingszustand, weil es wurde halt schon, wie jetzt öfter erwähnt, viel zu früh, also oder früher hart. Und ich glaube, das nimmt man dann halt auch so mit, wenn die Beine länger drüber sind im Marathon, dass die dann halt natürlich auch länger brauchen, um sich zu erholen. Weil wie gesagt, ansonsten konnte ich ganz normal, oder nicht ganz normal, aber am zweiten Tag, also und heute ist ja der zweite Tag, spätestens gehen. Aber ich spüre jetzt schon noch den einen oder anderen Schmerz. Und ja, die Nacht danach war auch echt sehr, sehr hart. Das habe ich so nicht gekannt vom Marathon. Genau.
Also das macht eigentlich natürlich, muss man sagen, euch ja auch irgendwie unsere großen Zuhörerschaft ja auch menschlich. Das ist ja auch sympathisch, ja, sozusagen, ja, dass es auch den Top-Athletinnen und Top-Athleten ja durchaus auch mal so gehen kann, wenn man ja auch ein gutes Rennen gemacht hat. Ralf hat es natürlich im NDR übertragen. Wahrscheinlich werden es auch einige von euch geguckt haben, wenn ihr nicht gerade selber irgendwo gelaufen seid, in Berlin, Bonn, München und wo auch immer. Aber man muss ja sagen, das, was man so von außen bis mitbekommen konnte, ist ja, dass es wie wahrscheinlich überall, also es ist interessant, es war überall, glaube ich, an diesem Wochenende relativ, ich nenne es mal, kühl bis kalt und durchaus auch windig. Also habe ich auch die Erfahrung gehabt, klar, Hannover, Ringsburg, bisschen unterschiedliche geografische Standorte. Aber ich sage mal, es war relativ frisch. Und wenn ich auch auf dem Rad war am Wochenende, es war ziemlich windig. Das hat man teilweise auch aus den Aussagen entnehmen können, sowohl in Hannover als auch in Berlin. Trotzdem waren die Zeiten ja überragend gut, muss man sagen, weil das war ja bei dir trotzdem auch die drittschnellste Zeit, glaube ich, deiner Karriere, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, Das stimmt, ja, hast recht. Also genau, das ist in Hannover, es war letztes Jahr auch schon so windig und bei uns als Frau, vor allem als erste Frau, hat man ja auch immer noch den Luxus, dass man ziemlich eingekesselt ist, beziehungsweise ich ja zwei Pacemaker auch hatte. Aber trotzdem spürt man den Wind von vorne und von den Seiten auf jeden Fall. Obwohl es mich dieses Jahr mental nicht so fertig gemacht hat, glaube ich, wie letztes Jahr, aber da waren wir auch eine kleinere Gruppe. Und ja, die Kälte einfach. Ich muss auch sagen, ich bin letztes Jahr die letzten 2 Kilometer, da war es nämlich richtig warm, oder was heißt halt 15 Grad oder so, bin ich so kurz vorm Krampf immer ins Ziel. Und das war aber gut, dass es dieses Jahr eben so kühl war und dann konnte ich, also da hatte ich keine Bedenken, dass ich krampf. Und das finde ich, ich fand zwar, wie du sagst, es war windig und kalt, aber das war nicht schlecht fürs Laufen, sag ich. Ja.
Wir haben uns ja am Freitag gesprochen. Da war schon noch ja doch das ein oder andere Unsicherheitskörnchen in dir drin. Jetzt ist Hannover nicht irgendein Marathon für dich, sondern du hast da ja nur herausragende Ergebnisse, ja, und Erlebnisse. Und ich glaube, es war auch fast immer mehr oder weniger gutes Wetter. Wann haben sich diese Bedenken, die du hattest, wirklich aufgelöst und was hat das jetzt mit dir gemacht, dass du da wieder gewinnen konntest?
Bedenken hinsichtlich der Form, meinst du? Naja, ich wusste ja, also wir haben so manche Meilensteile in der Marathonvorbereitung schon abgehakt, aber wir wussten auch, dass es irgendwann hart werden wird. Und ich habe einfach dann auch nochmal den Livestream von dem vorigen Jahr angeschaut tatsächlich und kam mir wieder, wie schwer es mir oder wie erkältet ich davor eigentlich war und wann es mir da schwer gefallen ist, zu welchem Zeitpunkt wusste ich dann genau noch. Und da habe ich auch wirklich dieses Mal gemerkt, ich roll viel leichter. Also ich hatte die Leichtigkeit am Anfang. Die Frage war nur, wie lange kann ich sie mir behalten? Ne? Also ich konnte wirklich super einen schönen Schritt finden. Ich hatte ein Wohlfühltempo. Ich wusste, da kann ich jetzt, ich hatte zwar keinen großen Spielraum, aber ich kann da draufbleiben und dann schauen wir halt mal, wie lange. Und dann ging es bis zum Halbmarathon tatsächlich entspannt so dahin. Und dann dachte ich mir so, und jetzt geht's wieder von vorne los, weil das war genau das ist so mein Motto. Die damals Bundestrainerin Katrin Dörre hat mir da gesagt, es geht eigentlich beim Marathon, musst ganz locker den ersten Halbmarathon laufen und danach geht's einfach wieder von vorne los. Und dann wirklich bei Kilometer 21 zu sagen, so, und jetzt kommt die Leichtigkeit vom Start wieder und wir laufen jetzt. Also diesen ersten Halbmarathon in der Lockerheit nochmal weiter, habe ich leider nur durchgehalten bis 25 und dann wurde es richtig hart, also wirklich. Und dann dachte ich so, nee, 25 ist noch zu früh zum hart werden, das geht jetzt nicht und ab so weiter. Aber dann bei Kilometer 30 wusste ich, okay, ab jetzt wird es hier ein Kampf und es wird jetzt hier nichts geschenkt oder. Und da habe ich dann gemerkt, dass mir einfach also das wusste ich nicht und zum Glück wusste ich es nicht, dass wir die Wochenumfänge ein bisschen gefehlt haben. Mein Mann hat jetzt auch noch mal nachgeschaut in unserer Marathonstatistik, dass ich tatsächlich etliche Kilometer weniger im Wochenumfang hatte. Und zum Glück habe ich mich im Voraus und währenddessen auch immer nur fokussiert auf, nee, wir haben das relevante Training geschafft und die Kerneinheiten sind in meinem Rucksack und ich kann das und so. Aber ja, im Nachhinein ist es natürlich irgendwie, alles macht Sinn, dass man hinten raus quasi, wenn die Ausdauer und die Umfänge fehlen, zu kämpfen hat. Ja.
Nimm uns gerne mal mit, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so mitbekommen haben, was war dieses Jahr in der Vorbereitung anders oder was war eine größere Herausforderung und was waren zum Beispiel die Wochenumfänge jetzt in der
Ja.
Vorbereitung oder was ist für dich normal? Weil da gibt es ja auch eine
Genau.
ganz große Bandbreite und es ist ja auch, gibt ja viele Wege, die zum Erfolg führen, ne? Muss ja
Voll.
nicht 200 Kilometer plus die Woche sein, was man ja
Ja.
sonst gerne mal liest, weil diese Zahlen, die verbreiten sich halt immer gerne schnell,
Ja.
aber da gibt es ja viele Wege, die zum Ziel führen.
Ja, hast recht. Also erstmal zum Thema Vorbereitung. Wir machen ja immer so 12 Wochen ungefähr Vorbereitung und ich hatte einmal direkt nach dem Trainingslager, das wir für den Einstieg genutzt haben, so eine Sehnenscheitelentzündung unten am Fuß. Und das
Ja.
hat mich halt erstmal so, keine Ahnung, vielleicht so 7 Tage komplett raus. Also da konnte ich aber alternativ trainieren und locker laufen und so, aber es war halt keine Kerneinheit zu denken. Und dann haben wir aber den Sevilla-Halbmarathon geplant gehabt, sondern hast nach dem Trainingslager eine kurze Zeit zum Verschnaufen und vor dem Wettkampf kannst du natürlich dann auch nicht wieder voll, also kann ich ja keine Longruns machen jetzt in der Woche davor. Und dann habe ich diesen Halbmarathon gehabt und danach muss ich erstmal wieder erholen. So, und dann fehlt dir eine relativ lange Zeit mit Umfängen, sagen wir mal. So, und dann war das aber alles ausgestanden und ich kam im Training so wieder ins Fliegen und es ist alles gerollt und es war alles gut. Und von jetzt auf gleich hatte ich plötzlich einen absolut krassen Knieschmerz. Ich konnte mein Knie nicht mehr beugen. Das heißt, es war weder Alternativtraining möglich, noch irgendwelche lockeren Sachen. Ich konnte einfach dieses Bein nicht mehr winkeln. Und dann haben halt, also bis du dann deine ärztliche Diagnose hast und weißt, in welche Richtung es geht und ob du da drüber trainieren kannst oder ob du das dann noch verschlimmerst oder so oder lieber halt 5 Tage komplett Pause machst und dann wieder anfängst zu laufen, das sind dann so lauter Fragezeichen. Und dann haben wir da eben wahrscheinlich 5 Tage wirklich auch, also komplett nichts. Ich hatte 0 auf meiner Uhr, keine Bewegung in meinem Herz, hier in meinem Pulsbereich. Ja, und dann haben wir natürlich nicht wieder am nächsten Tag mit der nächsten Kerneinheit anfangen können, sondern mussten dann auch wieder langsam aufbauen. So, und dann haben wir da eben auch wieder Zeit verloren. Und das waren so die 2 großen Sachen, dieses Knie und dieses Sprunggelenk, das mich da ausgebremst haben. Und ich bin eh schon eine Läuferin, die grundsätzlich wenige Kilometer macht. Ich mache im Schnitt, ich sage immer, im Schnitt ist immer vielleicht ein gutes Mittel, in den 12 Wochen vielleicht so 142. So, und wenn davon jetzt halt noch, also wir haben jetzt wirklich nachgeschaut, es waren 115 im Schnitt für diese Marathonvorbereitung. Und das ist jetzt halt wirklich, das sind wir jetzt, also beim Marathonlaufen fast nicht mehr im Profibereich, so von dem Wochenkilometer-Durchschnitt. Und ich habe das nicht, zum Glück nicht gewusst, weil sonst hätte ich mir wirklich in die Hose gemacht. Und dann muss man sagen, verrückt, also wir haben natürlich, wie gesagt, die Qualitätseinheiten trotzdem geschafft. Aber ihr wisst ja selber, wenn man den Körper fordert, dann braucht ihr erstmal einen Anpassungsprozess. Und wenn ich jetzt einen Longrun mache mit einer kleinen Endbeschleunigung hinten drauf, dann brauche ich eigentlich erstmal ein paar Wochen eine Woche oder so, bis der Körper sich das merkt. Und dann kann ich erst die nächsten Longrun mit der bisschen größeren Endbeschleunigung machen und so weiter, baut man ja das Training aufeinander auf. Aber bei uns war das ja zeitlich so ein bisschen knapp und dann mussten wir halt die Reize näher aneinander setzen und dann baut sich die Belastung zwar auf, aber die Frage ist, wie sehr kann der Körper das annehmen und welches Loch fällt er dann, also so trainingstechnisch. Und das war so lustig, weil ich dann so meinen Mann gefragt habe, wir arbeiten ja hier mit dem IAT in Leipzig zusammen, das ist so ein Institut, das halt analysiert, wie das Training funktioniert und wie man dann weiterkommt. Und ich so, was hat eigentlich der Nico, also der das da forscht, gesagt zu unserer Zeit und zu unserem Fortschritt und so. Und er hat dann irgendwie so gesagt, wie wir das halt immer schaffen. Also mit so wenig oder mit so kurzer Zeit oder mit so einer durchwachsenen Möglichkeit, irgendwie da das rauszuholen, was dann halt unterm Strich da rauszuholen ist. Ich bin erstaunt und es ist natürlich auch wieder schön, da wächst das Vertrauen zum Trainer und so zum System ein bisschen mehr. Und man ist trotzdem wieder hungrig und gespannt, was passiert, wenn man einfach mal durchkommt durch diese Marathonvorbereitung.
Ja. Weil du das gerade in so einem Nebensatz gesagt hast und ich das total spannend finde, weil ich sehe und beobachte euch ja immer nur so um die Wettkämpfe herum, ja? Also dein Mann ist ja dein Trainer, ja?
Ja.
Das hat ja eine Menge Vorteile, aber das hat ja in Situationen, wo es vielleicht nicht so läuft, ja, oder du was anderes gerne machen würdest, ja, oder übermütig bist oder wie auch immer, kann das auch Nachteile haben, denke ich mir jetzt so, ja, im Verhältnis, wie ich mit meiner Frau kommunizieren würde, ja? Weil man ist sich ja schon sehr nah und es ist ja ein Rollenwechsel, ne? Also ob man jetzt Partner ist oder Athletin, Trainer ist, ja. Und ich höre ja schon, dass dein Mann dir vielleicht auch nicht alle Wahrheiten so unmittelbar vor dem Marathon sagt, ja? um deinen mentalen Zustand halt aufrechtzuerhalten. Wie schafft ihr diesen Wechsel da in den Rollen, die ihr einnehmt?
Ja, also das ist echt super, super interessant, weil es war dann nur ein Beispiel am Wettkampf morgen, haben wir nochmal so geredet, wir waren echt lang unschlüssig, auf welches Tempo wir angehen. Und dann sagt er so, ich glaube, wir gehen doch 10 Sekunden langsamer an. Und dann habe ich sofort im Kopf gehabt, traue ich mir es nicht zu oder was? Also halt, diesmal war nämlich eher so ich, der gesagt hat, boah, ich will auf jeden Fall auf Bestzeit anlaufen oder halt zumindest mal die Zeit von letzten Jahr. Weil ich habe jetzt schließlich schon Paris und jetzt die Vorbereitung hinter mir, da muss es jetzt ja was vorangehen, so. So denkt man halt als Athlet immer, ne? Und dann musste er schon wieder da die Kurve kriegen, wie er mir das jetzt erklärt, dass er die 10 Sekunden draufhaut, ich glaube 10 Sekunden auf 10 Kilometer oder so, ich weiß gar nicht mehr. Das, und dann halt, ja, dass die Zahl für die Tempomacher rund ist und dass die dann besser das einschätzen können und so. Aber ja, das ist schon immer so eine Gratwanderung. Aber trotzdem ist oft so, dass mir mehr Kommunikation, dass ich mir da mehr wünschen würde, weil er sagt oft auch, vertrau mir einfach, ich weiß es und du kannst das, was ich dir vorgebe, auf jeden Fall. Und es stimmt auch. Und oft, also heute, also am Sonntag, hat er tatsächlich gesagt, ich dachte mir, du kommst bei 2:24:15 raus. Und ich bin am Ende ja bei 2:24:22 rausgekommen. Also beim Marathon das auf 7 Sekunden so einzuschätzen. Und das macht er ganz oft. Früher hat er immer mit dem Kurt gewettet, wer näher dran ist an der Zeit. Und jetzt hat, also der ist richtig gut im Einschätzen vorher. Der weiß ja, was ich trainiert habe und so weiter. Aber ja, es ist schon immer eine Challenge, da zu vertrauen und auch ja, das dann irgendwie so auszuloten. Und für mich vor allem aber auch dann zu sagen, ich laufe trotzdem irgendwie für mich, also halt und nicht für den anderen und sich da selber keinen Druck aufzubauen. Das ist für mich auch noch so eine große Herausforderung. Ja. Aber so finde ich es echt auch super, also viel motivierender. Ich sehe viel, viel mehr positive Sachen, Ralf, weil du halt zum Beispiel, wenn du jetzt einen vierten Platz zum Beispiel machst, aber eine gute Zeit, jetzt wie es bei uns im Marathon jetzt ja auch war, dann kann dein Umfeld oder mein Trainer oder mein Mann das jetzt halt einschätzen und mit mir feiern, obwohl ich vielleicht nicht gewonnen habe. Und wenn ich aber gewinne in einer Zeit, die jetzt gar nicht dem Training entspricht, dann natürlich auch zu hinterfragen und trotzdem Erfolg in Anführungsstriche zu gucken, was, oder wenn ich mich dann auch nicht so drüber freuen kann, was ist schiefgelaufen. Also ich finde, es ist eine unglaubliche Bereicherung und ich sehe immer tatsächlich mehr das Positive als das Negative. Ja.
Also du kommst mir jetzt auch nicht so vor, als würdest du überhaupt im Leben nach dem Negativen suchen, sondern im Gegenteil. Nee, vielleicht noch so eine kleine Beobachtung, die ich ja hatte, die du ja nicht haben konntest, logischerweise, die mir halt auch zeigt, wie dein Mann da ja auch in so einem Wettkampf funktioniert. Ne? Mhm. Der ist da ja auch im Stress, ne? Weil der...
Absolut.
Hat dich ja begleitet und so weiter. Er hat ja seine Punkte und hat ja auch seine Vorstellung, wann er wo sein möchte. Jeder, der das schon mal gemacht hat für jemand anderen bei einem Stadtmarathon mit vielen Zuschauern an der Strecke, von A nach B und C und dabei zu sein, der weiß, das ist kein Spaß, sondern das ist Stress. Ja, weil man natürlich dann doch wieder irgendwo vor einer Absperrung steht oder irgendwas da ist, was man nicht erwartet hat, wie auch immer. Jedenfalls kam er, glaube ich, so eine knappe 2 Minuten, bevor du im Ziel warst, in diesem Hinterzielbereich an. Ja. Aber ich nehme mal an, er hatte einen höheren Puls als du über die gesamte Laufzeit hinweg. Also so sah er jedenfalls aus, ja. Und also ich interpretiere dann immer sehr gerne Gesichter, ja. Und ich hatte den Eindruck, dass er erstens wahnsinnig froh war, dass er es geschafft hatte, da hinzukommen in der Zeit, ja, weil ihm das wichtig war und ich glaube auch dir war es dann wichtig, dass er da war. Und dann war das aber auch so eine Mischung aus so einem Stolz halt auch, ja. Also wir haben das geschafft, du hast es geschafft, ja. Und auch so, wie soll ich sagen, so eine Erwartung, wow, jetzt kommt sie gleich und das ist jetzt doch mit all dem, was da war, cool gelaufen. Weißt du, das war nur so ein Moment, ja, ich habe kurz gedacht, jetzt schaust du mal eben. Ah, okay, ja. Ne? Und dann war es ja auch so, du warst ja über die Ziellinie und 6,5 Meter später bist du ja ihm schon in die Arme gefallen. Ja?
Ja.
Ich glaube, viel weiter ging auch nicht.
Ne? Ja, ja. Ja, das war echt, also wir haben jetzt nämlich nochmal auch tatsächlich das komplette Rennen angeschaut. Okay, und dann war ich dann so, ich dachte, jeder macht es, dass er zu seinen Menschen, also zu seinem Lieblingsmenschen quasi hinläuft. Und ich war erstaunt, dass, also beim Samuel war, glaube ich, gar niemand da. Die haben ihn ja auch am Rad begleitet und am Motorrad.
Ja, doch, die waren schon da, aber die haben es halt nicht geschafft, da rechtzeitig zu sein. Ja,
weil ja
die
genau.
Die hatten ja die Räder dann und wussten, glaube ich, nicht so recht, wohin und so. Ja.
Ja. Ja, aber mein Mann saß ja auch im Auto, ne? Also der war ja auch nicht jetzt flexibel alleine unterwegs so und hatte dann Zeit, sondern der musste ja auch dann in diesen anderen Bereich reinfahren. Die Autos gehen ja dann vor der Ziellinie weg. Und ich glaube, Laura ist gleich zu den Reportern oder so gelaufen. Also das war auch so für mich so, also ich freue mich dann gleich mit den Menschen, die da sind und mit mir feiern. So. Und das war, ich wäre gar nicht auf eine andere Idee gekommen, außerdem war ich eh viel zu erschöpft, um irgendwie zu stehen. Aber ja, das ist schon was Schönes und das sage ich auch, also oft ist auch eher der emotionalere Typ, egal ob es gut oder schlecht läuft tatsächlich und freut sich dann halt umso mehr oder umso, genau, und das ist auch was, aber was Schönes, wenn man selber nicht so Emotionen so verarbeitet oder halt so, dann ist es schön, wenn man jemand hat, der das irgendwie so kanalisiert und dann halt zum Ausdruck bringt, also genau. Das ist echt richtig schön, auch wenn er dann zu mir sagt, gut gekämpft oder halt, wir haben alles erreicht oder das, du kannst stolz auf dich sein, dann ist es für mich nochmal so eine Bestätigung, weil ehrlich gesagt dachte ich schon, ich kann schneller laufen. Also ich wollte halt einfach, wir sind ja die erste Hälfte schneller gewesen als die zweite und normalerweise läuft man den Marathon ja so an, dass man hoffentlich die zweite Hälfte schneller laufen kann, obwohl ich jetzt auch in Hannover immer noch nicht so sicher bin, ob das die Strecke so richtig hergibt, weil es ja anfangs schön zum Rollen und weite Geraden und so und am Ende geht es halt dann doch durch diese Wohngebiete und ein bisschen über Kopfsteinpflaster und mal ab und zu rauf und runter und so und wenn du da eh schon mit deinem Schritt am Kämpfen bist, dann ist das halt nichts, was dir leicht fällt, sondern da musst du dann halt auch drauf achten. So. Und deswegen ist es dann wunderschön, wenn im Ziel man dann trotzdem zu hören bekommt, hey, gut gemacht. So. Also genau, das ist für mich echt eine schöne Sache, dass er das dann auch immer wieder schafft hat, da zu sein. Und für mich war das aber ganz normal. Und ich dachte, wenn du es jetzt auch nochmal sagst, dachte ich so, okay, das ist eigentlich auch echt eine gute, also ja, ein Herzensanliegen dann von ihm. Und er weiß auch, dass es mir wichtig ist. Ja.
Nimm uns vielleicht mal mit, wie lange ihr offensichtlich ja kennengelernt habt, geheiratet habt und so weiter, aber auch in der Funktion Trainer und Athletin sozusagen zusammen funktioniert. Ist das schon immer von Anfang an der Fall gewesen oder ist das erst im Zuge eurer Partnerschaft entstanden sozusagen?
Ja, also genau, wir haben uns ja im Studium kennengelernt und da war ich ja dann noch, beziehungsweise ich habe ja davor aufgehört, habe zu trainieren und dann hatte ich halt einen Trainer, der bei mir in Baden-Württemberg gewohnt hat und dann war das aber so ein Ferntraining und ich bin ja von 0 Kilometer dann halt wieder eingestiegen auf 100 und dann hatte ich auch gleich wieder Verletzungen und so und dann stand halt in meinem Trainingsplan so Sachen wie, keine Ahnung, Dauerlauf 80%. So, und ich hatte aber keine Ahnung, was das bedeutet. Also ich wusste einfach, ich war viel zu trainingsunerfahren, dass ich daraus irgendwie Schlüsse ziehen konnte und er war halt, wie gesagt, hier in meiner Klasse gesessen und hat dann eben gesagt, also ich will jetzt eigentlich reinreden, aber ich glaube, du müsstest schon das ein bisschen so machen und was bedeutet 80%, hat er mir halt alles so erklärt. Und da haben wir uns dann so kennengelernt und dann habe ich ja irgendwann auch gemerkt, das macht für mich keinen Sinn, einen Trainer von ganz weit weg zu haben, den ich halt einfach nie sehe. Und dann sind unsere Wege eigentlich relativ schnell zusammengekommen und ja, ich habe dann aber ja auch nie irgendwie noch anderweitig irgendwie geschaut, weil ich halt auch gemerkt habe, das passt. Und dann auch nach den Kindern, ja, das war einfach, dass wir erst so richtig erfolgreich geworden. Und dann war das eine gute Konstellation. Und wir haben jetzt tatsächlich nach den Olympischen Spielen nochmal überlegt, ob wir was anderes machen wollen. Aber weißt du, das ist einfach, ich komme vom Training heim und ich brauche gar nichts sagen. Und selber, weißt du, als Athlet, da redet man sich manchmal gut. Und manchmal redet man sich schlecht. Und manchmal ist die Laune gut und manchmal schlecht. Und ich muss immer gar nicht mal irgendwas sagen. Und er weiß schon, ob man das Training anpassen muss oder ob man was mehr machen kann und so. Und das ist so ein großer Vorteil, den hast du halt nicht, wenn du jemand anderes von weitem weg mit dem telefonierst, 2 Stunden nach deiner Einheit. Also ja. Das kann man fast nicht aufwiegen. Und dann sind die Trainingssysteme natürlich auch vielleicht ein bisschen unterschiedlich, wenn man selbst da sagt, okay, man setzt jetzt irgendwie neue Reize, da muss man aber schon sehr davon überzeugt sein, dass das alte System ausgereizt ist und davon bin ich halt eben nicht überzeugt. Genau, ja. Deswegen haben wir dann auch gesagt, ich will, also für mich als Athlet gibt es eigentlich keine bessere Lösung, trotz aller Schwierigkeiten, die es natürlich trotzdem auch gibt, aber ja, es ist einfach eine gute Sache und wir sind von Anfang an zusammengegangen, ja. Also ich kann mich sonst wirklich nur an meinen Jugendtrainer erinnern, wo ich halt im Leichtathletikverein in Nagold war.
Also ich meine, wenn man jetzt mal nur die Fakten sieht, du bist ja jetzt noch nicht so lange im Marathonbereich unterwegs. Ja? Also das muss man ja auch mal sehen. Ja? Das ist ja tatsächlich ein Anfang erst. Ja? Und wenn du in so einer Vorbereitung, das werdet ihr wahrscheinlich auch schon gesagt haben, trotzdem in der Lage bist, eine 2:24 zu laufen, Das ist nicht immer eine Logik, dass man mehr trainiert und dann halt auch viel schneller wird, leider. Ja. Ganz so ist es nicht. Mhm. Aber man würde sich ja trotzdem eben mehr Kilometer wünschen, eine runde Vorbereitung wünschen etc. Das sind ja die Punkte, wo man sagt, okay, das ist ja das Potenzial, was ich noch habe. Ne? Also erstmal noch mehr Erfahrung sammeln, ja, plus noch mehr Konstanz in ein Marathontraining reinzubekommen. Ne? Weil an irgendeinem Punkt habt ihr ja erst angefangen, so lange Läufe überhaupt zu machen. Und das ist jetzt ja noch nicht 10 Jahre, sondern 3 Jahre. Ne? Ja, und das ist ja ein Riesenunterschied, oder?
Ja, genau. Und man überlegt dann tatsächlich auch gleich am nächsten Tag, so, wie geht's weiter? Wo ist jetzt der nächste Marathon? Also halt, es ist wirklich so, man steckt sich dann eigentlich fast schon wieder gleich neue Ziele und was will man noch erreichen? Und tatsächlich, wie du sagst, ist jetzt der nächste Marathon einer, wo ich Erfahrung sammle, oder ist es jetzt einer, wo ich dann, wie du sagst, die Bestzeit irgendwie nochmal drücken kann oder halt dann somit auch dann, sag ich mal, meinen Marktwert steigere und so weiter und so weiter. Das sind alles Überlegungen und unterm Strich, ich bin jetzt auch keine, die irgendwie 5 Marathon im Jahr läuft, sondern halt eher so 2. Hast du, wenn du jetzt aber denkst, bis, weiß ich nicht, 40 kann ich vielleicht laufen, jetzt bin ich 35, ist ja auch nicht mehr so viel, ne? Also es ist echt, einerseits muss man immer sagen, wo komme ich her, zurückschauen, wie viel habe ich schon? Also eigentlich habe ich noch viel Zeit und auch Potenzial vielleicht, das ausgeschöpft werden kann. Andererseits muss ich auch verletzungsfrei bleiben und werde nicht jünger. Das heißt, die Regenerationszeit bedarf es natürlich auch, muss man auch mit einbeziehen und so weiter. Aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Marathonlaufen ist echt super spannend von der Minute nach dem Wettkampf bis zur Startlinie oder so. Ja, also es ist echt ich finde eine faszinierende Sportart und es bleibt spannend.
Also ich glaube, weil du gerade gesagt hast, bis 40, wenn es gut läuft und so, das stimmt, ja, also das ist so, ich glaube, dass man so denkt, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ich glaube, da gibt es aber schon 2 Einschränkungen, die bei dir zutreffend wären, also, oder eine, die allgemeingültig, glaube ich, viel verändert hat und die andere, die speziell bei dir zutrifft. Allgemein, glaube ich, ist es so, dass das Trainingsalter im Triathlon sieht man schon länger. Klar kann man sagen, verteilt sich die Belastung auf 3 Sportarten und nur eine hat quasi einen Impact auf den Bewegungsapparat. Das ist natürlich im Laufen ein bisschen anders. Aber ich glaube schon, dieses Thema Schuhentwicklung der letzten Jahre, das Wissen über Wettkampfernährung, sage ich jetzt mal, und aber auch im Nachgang. Also ich meine, das ist ja nicht nur dieses Thema, dass man halt mit Kohlenhydraten, wie auch immer, das ist ja auch jeder verträgt anders, pro Stunde ein besseres Wettkampfergebnis erzielt. Dadurch, dass man das ja dann auch im Trainingsprozess bei den richtig anspruchsvollen Einheiten ja trainiert, hatte ich persönlich den Eindruck, das verkürzt schon auch massiv nochmal Regenerationszeit, weil als ich angefangen habe und das ganze Thema noch nicht so groß war, hast du natürlich auch manche harten Einheiten ohne eine Verpflegung oder so gemacht. Das hing dir natürlich deutlich länger nach, fand ich einfach. Da hast halt 2-3 Tage noch was danach von gemerkt. Und der Punkt, der bei dir aber im Speziellen zutrifft, ist, du bist natürlich vergleichsweise, Ralf hat es ja schon angedeutet, du bist vergleichsweise noch trainingsjung, was ja ein Riesenvorteil ist, dadurch, dass du erst quasi später wieder zurück zum Sport gefunden hast, auf diesem Niveau ja dann dich überhaupt erst hinentwickelt hast. Das sind, glaube ich, schon Aspekte, wo ich jetzt gar nicht, glaube ich, von vornherein sagen würde, da und da mit dem Alter ist es sehr wahrscheinlich, dass da schon das Ende der Fahnenstange ist, weil das halt nicht dem Werdegang von vielen anderen entspricht, die halt natürlich, klar, wenn du ab Teenager-Alter durchholzt, sag ich jetzt mal 20 Jahre, dann kann schon mal sein, dass da ein paar Altlasten irgendwie auch schon mal bestehen, sozusagen orthopädisch, die dann vielleicht irgendwann jetzt nicht mehr dazu führen, dass man da noch eine Schippe draufpacken kann. Aber ich glaube, es gerade bei dir und auch was du schon geschildert hast, dass du jetzt gar nicht so wahnsinnig hohe Umfänge, selbst wenn es gut gelaufen ist, in der Vorbereitung gerannt bist, sind das, glaube ich, alles relativ gute Indikatoren dafür, dass da durchaus noch einige Jahre mit Sicherheit wenn du auch Bock natürlich noch drauf hast, wo da noch kommen können. Und man muss auch sagen, weil du vorher gesagt hast, Marktwert steigern und so weiter. Also ich würde jetzt mal fast tippen, es ist wild die Entwicklung im Marathonsport, bei Männern auch, bei Frauen, bei Frauen im Speziellen, sage ich jetzt mal. Aber wenn man mal die ganz verrückten Zeiten vielleicht ein bisschen außen vor lassen, muss man ja sagen, ich glaube mit 2 Stunden 23 PB kannst du ja dir wahrscheinlich auch fast aussuchen, wo du starten möchtest, oder?
Ja, also ich habe jetzt beschlossen, wenn ich mal so einen mentalen Durchhänger habe, werde ich dich anrufen, dass du mir genau das nochmal sagst. Es ist wirklich so, du kommst dann in die Verletzung rein und das ist als für uns Läufer was ganz Normales. Also das, dass du mal eine Achillessehne hast, die schmerzt, oder dass mal das Knie schmerzt und so. Und im Nachhinein betrachtet, sind es jetzt wirklich halt diese 10 Tage oder so gewesen, die da dich ausbremsen. Aber in der Zeit denkst du echt, boah, ich bin jetzt zu alt, ich kann nichts mehr und ich bring nichts mehr und es funktioniert nicht mehr alles so. Ja. Und dann fragen noch irgendwelche Unbeteiligten aus dem Umfeld, ja, aber du bist ja jetzt halt auch schon 35 so oder wirst es dieses Jahr. Und dann fängst du echt an. Und das, was du sagst, das stimmt einfach. Erstens ist es normal, auch mal als Läufer verletzt zu sein, und es ist ganz nichts Schlimmes und man kommt da durch und man muss einfach dran arbeiten an seinen Schwachstellen, und vielleicht ist es manchmal auch was Gutes, dass man eben seine Schwachstellen überhaupt erkennt so. Ja. Plus, ich bin wirklich sehr spät eingestiegen in diesen Profisport, und ich habe so viele Stellschrauben, sagen wir immer noch, an denen man schrauben kann, genau, dass es besser wird. Deswegen, ich bin da voll auf deiner Seite, und jetzt nach einem erfolgreichen Rennen, natürlich kann man das noch mehr sagen, ich habe Bock. Gleichzeitig habe ich auch eine Familie und ich weiß, dass meine Mädels immer älter werden und irgendwann selber auch ihre Wochenendveranstaltungen haben, weißt du, mit 2, 3, da nimmst du dich einfach überall mit. Mit 6, 7 sagen die manchmal auch, ich habe keinen Bock, dich am Longrun zu verpflegen, mach deinen Scheiß alleine. Aber du kannst sie halt auch dann leichter sagen, okay, ich tue sie Vormittag zur Freundin oder so, wenn sie da mehr Spaß dran hat.
Ja.
Und dann, ja, wenn sie mal irgendwann 13 sind, das wäre dann soweit, wenn ich 40 bin oder so, dann musst du halt auch fragen, okay, genau, um wen oder was geht's denn eigentlich?
Ja.
Also ja, da fangen die aber schon an, ich darf das aus eigener Erfahrung sagen, über ihren Auslandsaufenthalt nachzudenken.
Ja, stimmt, bei dir, Raphael.
Also über ihren, nicht über deinen.
Ja, genau. Ja, nee, deswegen, also wie gesagt, ich will jetzt gar kein Datum nennen oder irgendwas, aber ich sage immer, solange man daran noch Spaß hat und solange man eine Entwicklung feststellt und solange das alles irgendwie geregelt weiterläuft, bin ich auch der Letzte, der sagt, ich höre jetzt wegen meinem Alter auf oder so. Ja, also auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Yes.
Ja, wir hatten das ja in der Vorbereitung auch kurz besprochen, nur mal für euch zu Hause alle. Dominika ist einmal im Ausland Marathon gelaufen, das war in Paris, also bei dieser kleinen Veranstaltung da mit diesen Ringen dran. Ja, da sind ja noch so ein paar Sachen, die man noch machen könnte, so als Marathonläuferin. Ja. Gibt es so Traumsachen, die du unbedingt machen willst? Also muss ja nicht unbedingt Marathon sein, aber dass du sagst, okay, da oder dort will ich dringend mal laufen oder eben auch Marathon laufen?
Also für mich war es ja jetzt zum Beispiel Berlin war schon richtig groß. So. Da ich bin immer nicht so gut, wenn die Zuschauer so viel Adrenalin versprühen. Ich brauche eher so das Rollen vor mich hin und in mich reinhören. Und das fand ich in Berlin schon stellenweise echt anstrengend und war dann froh, wenn man auch mal wieder so seinen Fokus gefunden hatte. Und auch die großen Felder und so weiter sind für mich natürlich auch, unbekannt, aber halt eher was anderes. Ihr habt es ja vor 2 Tagen auch gesehen, da hatte ich Pacemaker und die haben dann den Männern um uns rum gesagt, wie es läuft. Und haben das halt gut für mich eingestellt. Also alles war perfekt für mich abgestimmt. So. Und jetzt habe ich aber mit einer Freundin gesprochen und die ist letztes Jahr New York gelaufen und die meinte halt eben, gegen New York ist Berlin halt irgendwie wie so ein Stadtlauf. Also halt ist nochmal viel, viel extremer mit den ganzen Menschenmengen. Und das sowas, also jetzt weiß nicht, ob New York alleine, aber sowas würde ich gerne mal erleben. Also irgendein, halt so einen, ich glaube schon in den Staaten oder auch in Japan sagt man ja auch, dass die Menschen einfach so viel mehr begeisterungsfähig sind wie vielleicht bei uns in Deutschland fürs Marathonlaufen. Und deswegen würde ich schon gerne mal so einen großen Major-Marathon mit vielen Menschen, also viel, viel mehr Menschen an der Strecke erleben. Einfach nur, um dieses Adrenalin wirklich von der Startlinie bis zum Ziel mal mitzuerleben. So, das, aber wo jetzt genau, ich bin jetzt zum Beispiel in New York, da, wenn es halt schlecht läuft, ist es, glaube ich, immer ein relativ kleines Frauenfeld. Und wenn du da dann alleine kämpfst, ich weiß nicht, ob das dann so viel Spaß macht. Und deswegen wäre ich dann eher so Richtung Chicago tendiert, weil das, glaube ich, ein gemischtes Rennen ist und so. Aber genau, das sind alles so Überlegungen. Im Prinzip macht mir ja das Laufen Spaß. Und ja, wo es dann sich hin entwickelt, das schauen wir dann genau. Aber ja, das ist schon so eine Faszination, die ich einfach mal auch als Eliteathlet noch gern erleben würde, ja.
Gut, du hast natürlich jetzt auch, was internationale Meisterschaften angeht, ja, klar, du hast noch keine WM gehabt, ja,
Genau.
aber du hattest halt die EM zu Hause.
Ja.
Da kann ich dir sagen, sehr viel besser geht nicht.
Ja.
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 Und wenn ich jetzt mal so die letzten Olympischen Spiele so ne, davor mir anschaue, viel besser als Paris wird es, fürchte ich, auch nicht werden. Ja.
Wow, also cool, dann war ich echt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Das ist doch auch mal schön.
Das auf jeden Fall, ja. Haben diese Meisterschaftsrennen denn so einen Reiz, dass du sagst, ah, das oder das möchte ich dringend noch abhaken oder als Ziel formulieren?
Also ich muss sagen, als ich mich für München qualifiziert habe, war ich echt ein bisschen erstmal so enttäuscht, weil ich dachte, boah, jetzt kann ich nicht mal reisen, jetzt habe ich mich für eine EM qualifiziert, jetzt kann ich mal reisen. Und dann war das Rennen und das war so, wie du sagtest, im eigenen Land, also man weiß gar nicht, was das für ein Unterschied ist, aber dass die Leute da dich kennen, weil sie natürlich in den Medien und so vorher auch drauf eingestellt wurden, das hat echt einen krassen Unterschied gemacht. Da dein Name zu hören und also halt, da ist ja jeder Deutsche dann einfach für Deutschland und wenn du halt ein deutsches Trikot anhast, dann ist einfach jeder für dich. Das macht natürlich echt also was aus. Und in Paris, da war es einfach, ich finde Paris, also halt Olympische Spiele sind so von den Fans nochmal ein ganz anderes Level. Also auch schon Beispiel, dass die Stadien ausverkauft sind und so, das zeigt ja schon auch mal, wie viel Begeisterung da war. Wahrscheinlich auch jetzt wegen die Franzosen da relativ gut das organisiert haben. Aber ich musste da erleben, dass mir tatsächlich dieses im deutschen Team weg sein. Der Marathon hat im Verband einen nicht so großen Stellenwert. Wir haben nicht so viele Medaillenchancen. Wir waren die letzte Veranstaltung. Am Tag vorher waren die Physiolisten gestrichen und so. Und am Marathonwochenende, wo eine Stadt halt so richtig im Marathonfieber ausbricht, sagen wir mal, da ist das was ganz was anderes. Da hat halt jeder Lust auf diesen Marathon und jeder ist wünscht dir das Beste und will natürlich auch ein spannendes Rennen sehen und gute Zeiten und so. Und jeder ist so auf deiner Seite. Und das habe ich jetzt so bei großen Veranstaltungen, wo wir mit dem Verband unterwegs waren, leider nicht erlebt. Keine Ahnung, da kommst du irgendwie an und dann wirst du in das Dorf abgeholt, aber keiner interessiert sich so richtig für dich. Du kannst deine Familie nicht mitnehmen und gehst alleine Kaffee trinken, statt mit den Pacemakern und Freunden und machst halt Quatsch mit vielleicht noch deinen Konkurrenten, die du irgendwie halt als Freunde auf dem Weg dahin gewonnen hast. Aber das ist nicht so ein cooles Miteinander und so eine Marathonfamilie wie an so einem Marathonwochenende in der Stadt. Und deswegen, also wenn ich jetzt vom Spaßfaktor ausgehe, natürlich ist es auch unsere Verantwortung, Deutschland zu repräsentieren. Und wenn wir die Besten sind, die das Land zu bieten hat, dann finde ich, gehört es auch dazu, dass man da genau sich dann auch zeigt und so. Aber so, wenn ich mich entscheiden könnte, schlägt mein Herz schon mehr für das Stimmungsvolle und für das Freundschaftliche und für das, ja, das Miteinander.
Es ist interessant, dass du das sagst, dass, ja, sagen wir mal, dieser Stellenwert des Laufens im Verband, vielleicht auch immer noch, weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch was verpasst in den zwei, drei Jahren, wo ich nicht mehr dabei bin und da gab es ein kurzes Hoch, aber dass das immer noch so ist, also ich finde alleine die Tatsache, ich will jetzt nicht wieder ein komplettes Verbandsbashing abdriften, aber alleine, nee. Müsst ihr mir vorstellen, es ist der letzte Tag der Olympischen Spiele. So war das ja bei uns auch damals. Also Rio war noch ein bisschen anders, da waren die Frauen eine Woche vor den Männern, aber die Männer sind auf jeden Fall immer am letzten Sonntag. Und so grundlegend ist das aber, so wie du es auch da schon geschildert hast, jetzt von Paris immer das Gleiche. Ne? Gefühlt sind da alle gedanklich schon wieder zurück in Deutschland. So, das hat überhaupt keinen, es juckt eigentlich keinen mehr groß. Mhm. Also ich schätze mal, auch eine Behandlung danach dem Rennen wirst du nicht mehr bekommen haben, schätze ich mal, weil wahrscheinlich schon die Ligen alle eingepackt sind und gedanklich sind alle schon Richtung entweder Abschlussfeier oder Flieger und Flughafen unterwegs. Und das ist immer ein bisschen schade, gerade vor dem Hintergrund, dass ja der Laufbereich in den letzten Jahren eine extreme, ich finde, Aufwertung, Begeisterung erfahren hat, aber vor allem auch natürlich auf Zahlen basierend ist es jetzt das goldene Marathon-Zeitalter in Deutschland. Also da kann man Männer und Frauen nehmen, wenn man da mal die Entwicklung der Zeiten anschaut, der Top 10 der ewigen deutschen Bestenliste und so weiter. Es gab nie eine bessere Zeit. Mhm. Ihr habt Gold gewonnen bei den Heim-Europameisterschaften. es ist nicht so 100% nachvollziehbar, warum das so ist, wie es ist. Auch diese ganzen Bundestrainer-Geschichten, ich weiß gar nicht, da ist Ralf, glaube ich, tiefer drin als ich, wer jetzt wieder Bundestrainer ist oder nicht ist oder zeitweise wieder war. Und es ist wirklich immer ein bisschen schade, sage ich jetzt mal, wie dieser Laufbereich, vielleicht sogar mit dem Schwerpunkt Straße, so ein bisschen behandelt wird. Es wirkt immer ein bisschen von außen sehr stiefmütterlich und ungeliebt ist hart, aber ich sag mal so, ja, wir müssen uns halt irgendwie mit denen auch beschäftigen. So. Es ist irgendwie nicht, wird so nicht so vollumfänglich als Teil des der Leichtathletikfamilie, finde ich, so wahrgenommen.
Genau, also ich,
also vielleicht mache ich das nochmal mit einer anderen Betrachtung. Auf der einen Seite ist das richtig, was ihr sagt. Diese mentale schon Abfahrtsstimmung am Ende von so einer großen Veranstaltung, das habt ihr übrigens als Athletinnen und Athleten nicht exklusiv. Ne? Das ist bei uns auch so. Das ist, glaube ich, auch bei Zuschauern so. Wenn man da ganz hinten dran ist, das ist sicher undankbar. Ne? Weil man ist schon empathisch müde, ja, dass das schwer ist. Ja? Also wenn ihr dann da hinkommt und für euch ist das das größte Ding im Leben, aber die Veranstaltung ist schon so lang, ja, dann ist das sicher ganz schwierig und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, Domenica, was du gesagt hast, dass man nicht das Gefühl hat, oh, jetzt ist jetzt hier die Marathon-Bubble und die warten alle auf uns, dass wir jetzt endlich kommen und loslegen. Ne? Aber so siehst du das natürlich selber als Athletin und das ist ja auch vollkommen richtig und wichtig so, weil sonst wird das ja nicht funktionieren. Und so ähnlich ist das, glaube ich, mit dem Verband auch. Ich glaube, so eine Laufszene als Bubble von Athletinnen und Athleten muss ich viel mehr davon freimachen, was mit dem Verband tatsächlich funktioniert. Weil in real seid ihr tatsächlich Kleingruppen, Kleinunternehmen, ja. Und ich habe das Gefühl, dass man da vielleicht auch zu einer anderen Denkart kommen muss und sich noch mehr unabhängig macht von einem Verband. Vielleicht braucht man da noch was dazwischen, ja, so wie Athleten Deutschland das ja für alle olympischen Athletinnen und Athleten macht, dass man sowas wie eine Interessensgemeinschaft bildet, ja, oder auch sich wirtschaftlich irgendwie zusammenbindet zu kleinen Geschichten. Das ist jetzt nur sind so Gedanken, die ich auch am Wochenende hatte, weil man ja immer überlegt, ja, was kann denn der Verband jetzt besser machen? Ich habe eher das Gefühl, dass man das selbst in die Hand nehmen muss, ja, weil die finanzielle Situation wird sich jetzt in den nächsten 5 Jahren erstmal nicht dramatisch verändern, ja, vermutlich auch nicht die nächsten 10 Jahre, also jedenfalls nicht für den Laufbereich.
Das plus heißt, die Akteure, mhm. Auf die Richtung wirst du wahrscheinlich eh gleich kommen, Ralf, die Akteure, die ja zeitweise in eine Art Verantwortung innehaben, die jetzt für euch zuständig wären, haben ja überhaupt keine langfristige Perspektive und auch überhaupt keinen langfristigen Gestaltungsfreiraum. Wenn überhaupt eine Form von Gestaltungsfreiraum existiert, das kann ja eh, glaube ich, bezweifelt werden, inwiefern die da mit Kompetenzen überhaupt ausgestattet sind. Ja.
Ja. Also ich glaube, dass man eher so weiterkommt. Ne? Also dass man entweder nochmal über so ein Athletinnen- und Athletenvertretungsmodell nachdenkt oder auch, wie gesagt, sich wirtschaftlich zusammenbindet. Kooperation mit den großen Marathons in Deutschland, die noch aus meiner Sicht eine Menge Potenziale hat. Da wird sehr stark halt nur immer auf dieses eine Rennen geschaut. Ja, das kann man sicher besser machen, wenn man die großen Marathonveranstaltungen in den großen Städten zum Beispiel in Deutschland anders zusammenbindet und da halt eine Option schafft, sowohl zum Starten, ja, qualitativ gute Felder zusammenstellt, aber ja auch zum Geldverdienen für euch. Ja. Mhm. Insofern hat ja Hannover da tatsächlich einen wichtigen Schritt gemacht in den letzten Jahren, ja, weil sie haben sich total etabliert im Schatten der vermeintlich sehr viel größeren, also Frankfurt, Hamburg, Berlin, und haben erstens, überlegt mal jetzt, ja, wirklich ein namhaftes Feld aus deutscher Sicht und einen klaren Fokus auf die deutschen Athletinnen und Athleten, ja, ist ja ganz anders die Herangehensweise, als wir das in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren bei den anderen Marathons gesehen haben.
Und ich glaube,
dass die Reise hingehen kann.
Weil es jetzt diese Dichte in dieser Spitze gibt, also natürlich, das rechtzeitig erkannt, glaube ich, und dem Ganzen eine Plattform geboten, was natürlich total geil ist, weil es halt spannende Rennen und auch Rennoptionen natürlich für Athletinnen und Athleten bietet, aber auch spannend ist natürlich für die Fans zu verfolgen, wenn man dann versucht, wirklich mal gebündelt deutsche Top-Athletinnen und Top-Athleten an eine Startlinie zu bringen. Ja, bin ich bei dir.
Also genau, ich will noch kurz das sagen, ich war wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass eben meine ersten Olympischen Spiele sind und oder waren und ich da auch gar nicht, ich hatte halt keine Erwartung, ich habe nur Gutes erwartet und wie du sagst, man muss sich einfach selber strukturieren. Ich wusste auch nicht zum Beispiel, dass die meisten nachher, die richtig gut abgeschnitten haben, sich einfach ein Hotelzimmer genommen haben. Also halt, dass die einfach nicht die letzte Nacht im Dorf verbracht haben so. Und das, man kann sich gar nicht vorstellen, wie man da halt lebt so. Und es ist ja auch nicht immer nur die Finanzierung, sondern halt eben, sag ich auch, die Wertschätzung. Und man hat schon auch gemerkt, dass es halt einfach eine lange Zeitspanne war, die Leute auch emotional die anderen unterstützt haben und so. Und da, wie du auch sagst, muss man sich einfach selber organisieren. Dann muss man halt eben seine Leute um sich rum trotzdem scharen und halt Wege finden, wie man sich da seine emotionale und mentale Zustimmung irgendwie im Vorfeld des Wettkampfs erarbeitet oder halt ja einfach um sich rum hat. Und da, wenn man halt unerfahren ist, dann erschlägt einen eher diese riesen, also halt, wir waren ja echt viele auch Verantwortliche und wer ist jetzt eigentlich für mich zuständig und manche sieht man halt ewig nicht, weil das so eine, alles so weitläufig ist und das, finde ich, muss man einfach wissen und selber dann organisieren und da ist dann halt jede Erfahrung irgendwie voll Gold wert und ich war hinsichtlich Hannover übrigens auch erstaunt, ich habe super viele Nachrichten bekommen, dass die Athletinnen aus anderen Ländern auch sehr neidisch waren, wie viel Fokus oder Fernsehzeit oder Aufmerksamkeit man so drumherum auch als Athlet bekommen hat. Ich weiß schon, dass das in Hannover ganz besonders ist und auch nicht normal, dass der Fokus eben so sehr auf den deutschen Topläufern liegt und man muss halt überlegen, ist das für mich mehr Druck oder ist das für mich mehr Anerkennung und genau, das ist halt so eine Sache, deswegen laufe ich da ja auch so gerne, weil es einfach neben all dem Druck auch irgendwie eine schöne Anerkennung ist, finde ich. Ja.
Ja. Also wenn man sich das ja nochmal in den Einzelteilen anguckt, weißt du, ihr wart halt drei Frauen, die alle schon olympische Erfahrung haben, ja, also das ist ja schon mal ein Qualitätsmerkmal, logischerweise, aber ihr hattet alle drei eure Wehwehchen vorher, ja, und alle drei sind mit doch einer gehörigen Portion Unsicherheit da reingegangen, ja, die eine mehr, die andere weniger und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mich natürlich als Kommentator darauf eingestellt, dass keine von euch das Ziel seht.
Ja,
weil das wäre ja fahrlässig, ja, dass ich dann das sage, ja, okay.
Was, genau, was kommentierst du jetzt einfach die rechtliche Stunde?
Aus, ja? Jetzt schalten wir aus oder was, ja, also das geht ja nicht, ja.
Ja.
Was ich sonst nicht machen würde, wenn so ein Feld dichter ist, ja, oder mehr Internationale dabei sind, also, dann würde man das nicht machen, ja. Aber diese Option war ja tatsächlich da, dass für euch alle drei, also für Laura Hottenrott, für Davy Schönebrunn und für dich, das nicht so ausgeht, wie es jetzt ausgegangen ist. Aber ich bin auch relativ sicher, dass genau dieser Fokus was mit euch gemacht hat.
Ja, uns durchgetragen hat, ja. Und auch aber zum Beispiel auch zu sagen, okay, nee, wir haben jetzt nicht ein Auto, das fährt vor der ersten Frau her und das filmt halt dann die erste Frau, sondern wir haben ein flexibles Motorrad, das geht dann mal zur zweiten, mal zur ersten, berichtet da ein bisschen was und so. Und das ist schon, also das kann man halt machen, aber der Rundfunk und die Veranstaltung, die muss das auch wollen. Und da hat man halt gemerkt, die wollten das einfach. Und das ist, das macht einfach so, so viel Spaß. Ich schaue mir das auch im Nachhinein super gern nochmal an, auch wenn es hart ist, sich selber leiten zu sehen. Aber da kann man so viel analysieren und so viel auch fürs nächste Mal mitnehmen, was unglaublich gut tut, ja. Und auch natürlich, die Leute zu Hause sind super dankbar, weil sie auch einfach mal einem zuschauen können, so. Das ist echt auch richtig, richtig toll.
Ja. Also ich kann euch sagen, die Zuschauer zu Hause hätten gerne noch 22 Motorräder mehr,
ja,
weil sie natürlich, weil jeder zu Hause natürlich seine Athletin oder seinen Athleten
am besten so vierer Splitscreen einfach.
Ja, genau. Und soll ich euch mal kurz neidisch machen? Ich habe diesen Splitscreen. Ich habe einen Monitor, wo auf einem Splitscreen halt tatsächlich alle Bildquellen, die wir zur Verfügung haben, drauf sind. Aber das ist ja, das könnte man als Zuschauer nicht ertragen über zweieinhalb Stunden. Das ist halt too much information. Das ist ja auch nicht immer clean, ne? Also da fährt halt auch ein Motorrad dann einfach mal 10 Minuten und sucht halt dann die nächste Gruppe, ne? Weißt du, so ist das ja dann halt logischerweise auch gewesen, ne?
Ja.
Nimm uns noch mal in dieses Geflecht der Konkurrentinnen, also der deutschen Konkurrentinnen mit. Ihr kennt euch alle gut, ja. Ihr wusstet ja auch vorher, okay, das ist da oder dort vielleicht nicht ganz so gelaufen, wie sich das jeder Einzelne vorher vorgestellt hat. Ihr habt euch ja teilweise auch dann bei dem Vorbereitungslauf in Dresden über 10 Kilometer schon getroffen. Aber du hast ja auch gesagt, dass dein Mann am Morgen erst festgelegt hat, wie schnell es denn tatsächlich wird. Mhm. War das jetzt anders, dass man weiß, okay, das sind jetzt nicht irgendwie fixe Gruppen, die da rumlaufen, sondern das sind jeweils meine unmittelbaren Konkurrentinnen und jede hat ihren eigenen Plan. Wusstest du immer, wo die hinter dir sind? Also wie weit der Abstand war und was da los war?
Wir haben echt tatsächlich im Treffen mit unseren Pacemakern vorher noch überlegt, ob ich das wissen möchte. Und ich habe eigentlich gesagt, ich glaube, also gerade vor allem beim Marathon, habe nicht viel Spielraum. Also ich muss mich auf mich selber konzentrieren und halt zumindest mal die ersten 30 Kilometer auf jeden Fall meinen Stiefel machen und dann halt gucken, wer wo ist. Ich habe gesagt, mich macht's eher nervös, wenn ich weiß, zum Beispiel die kommt näher. Oder die ist jetzt wirklich bloß 40 Sekunden hinter mir, in Anführungsstriche. Da, wenn im Marathon irgendwas zuckt oder du nicht mehr so draufstehst, wie du es willst, dann kann das auch echt ein Angstgefühl machen und so ein Aufgeben. Also bei mir zum Beispiel. Aber andererseits war das dann mein Mann egal und er hat es mir trotzdem reingeworfen und ich habe dann gemerkt, dass der Abstand kontinuierlich ein bisschen größer wird und das hat natürlich dann ermutigt, aber ja und genau, das kann aber natürlich auch sein, dass du dann denkst, ah ja, dann kann ich mich jetzt auch ausruhen, aber so darf es halt dann auch nicht sein und für mich war es dann einfach so eine Information, interessant, also genau, ich habe zum Beispiel auch mal so mit meinem Mentalcoach und der sagt immer, wenn du kannst eine Aussage irgendwie neutralisieren, wenn du halt sagst, dahinter setzt, interessant. So, das ist einfach eine Information, die mich emotional weder also raushaut oder irgendwie unter Druck setzt. So. Und deswegen war es dann für mich gut oder ich wusste es einfach. Ich wusste, ich darf nicht zu sehr nachlassen, weil 2 Minuten oder wie viel, das waren dann immer so zwischendrin, sind nicht allzu viel, kann schon noch einiges passieren. Die letzten 5 Kilometer ist ja immer alles möglich. Aber trotzdem, ich wusste, okay, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier einen Endspurt machen muss. Weil ich glaube auch, also für mich ist halt so ein konstantes Rennen, je nachdem, wie man es halt auch trainiert hat. Ich glaube, vor einem Meisterschaftsrennen, da trainierst du halt mehr so unerwartete Situationen, dass du auch mal, wenn du denkst, ich kann gar nichts mehr, aus dieser Komfortzone trotzdem noch mal raus musst. Aber unser Fokus jetzt in diesem durchwachsenen Training war halt einfach, eine relativ stabile Schwelle zu haben und nicht jetzt drüber zu gehen, das zu puffern und das wieder rauszuholen und so, sich da zu beruhigen, sondern ich hätte nicht viel Spielraum für den anderen mürbe machen oder sich selber mürbe machen zulassen können. Deswegen habe ich mich von Anfang an eigentlich auf mich fokussiert und gehofft, dass es reicht. Ich wusste aber tatsächlich, ich auf Instagram folge nicht jedem deutschen Marathon Konkurrenten. So, weil es mich auch selber, also weiß ja jeder, wenn man sich vergleicht, auch nicht immer gut ist, auch nicht im Training. Und außerdem kann Instagram ja alles sagen und wer weiß, ob das stimmt so. Deswegen mag ich weder sagen, oh, der ist aber krank gewesen, den kann ich schlagen, oder sagen, oh, der ist aber so stark mit seinen 1000 Trainingseinheiten, der habe ich keine Chance. Also ich will da einfach neutral an die Sache gehen und wir haben uns auch tatsächlich einfach auf uns fokussiert. Das ist aber, finde ich, hauptsächlich nur im Marathon so. Also selbst beim Halbmarathon ist dieses offene Rennen oder halt diese Konkurrenz da was ganz was anderes.
Das ist wirklich spannend. Das ist übrigens ein sehr, sehr, sehr kluger Spruch, nicht Spruch, sondern ein sehr kluger Ratschlag deines Mentaltrainers, sowas mit interessant zu markern.
Erstmal Information zu deklarieren.
Also das ging mir gerade gar nicht aus dem Kopf, weil ich das extrem klug finde. Hat er noch mehr so kluge Sachen? Weil das klingt spannend.
Also ja, also jetzt nichts, was mir einfällt, also was jetzt irgendwie relevant ist, also weiß ich nicht, in schweren Zeiten sich daran zu erinnern, dass man das, was man gerade macht, dass man das liebt, also das Laufen, weil Liebe die stärkste Emotion ist und man da eben halt dann positive, also es gibt keine stärkere Emotion.
Das ist doch ein weiterer sehr, sehr kluger Ansatz. Ja,
man denkt da nur dann leider oft nicht drüber nach. Also halt, wenn es einem schlecht geht, dann Aber das ging mir zum Beispiel in, vor Berlin so, wo ich so eine richtig harte Zeit war, hatte, wo ich ja dann auch während dem Rennen mein Fuß irgendwie verletzt war und ich nicht wusste, ob ich ins Ziel komme, einfach weiterzulaufen und zu sagen, ich liebe das, was ich tue gerade, auch wenn es alles sich überhaupt nicht so anfühlt. Und das trägt schon eine Weile durch. Ja, genau. Ja, doch, also es gibt schon so paar Sachen, klar, ja, die man halt einfach anwenden kann, die, glaube ich, gerade natürlich auch die Strecke visualisieren, das ist mir jetzt in dem Fall natürlich viel einfacher gefallen, wie jemand anderes, der das halt zum ersten Mal läuft, so. Aber ja, sind schon beeindruckende Sachen, die unser Kopf auch einfach mitmacht. Auch im Voraus einfach zu fokussieren. Wie gesagt, die Information, dass ich so wenige Wochenkilometer hatte, die hat mir überhaupt nichts geholfen. Die hat mich nur noch nervöser gemacht und einfach. Ja, weil ich zum Beispiel bin auch immer sehr, sehr, sehr nervös und aufgeregt, kann die Nacht vorher kaum schlafen und dann einfach diese Aufregung auch zu deklarieren oder zu sagen, okay, da merkt man einfach, mir ist das, was kommt, wichtig. Also jetzt gar nicht so, Mist, jetzt bin ich nervös und ich kann nicht schlafen und das ist jetzt alles schlecht und das macht mir jetzt für morgen, stellt mir nochmal ein Bein so und nicht auf das Negative gehen, sondern halt zu sagen, hey, hallo, ich bin aufgeregt, ich merke es und das bedeutet einfach, dass mir das, was kommt, wichtig ist und das ist aber was Schönes, weil dafür habe ich halt so viel gemacht und ich bin jetzt hier und das ist, dafür darf ich dankbar sein. So. Das irgendwie so zu drehen und auch sich bewusst zu machen, warum bin ich nervös? Ah ja, weil es mir wichtig ist, nicht weil jemand anderes erwartet, dass ich gewinne oder nicht, weil ich jetzt diesen Streckenrekord brechen muss, so, sondern ich merke einfach, ich bin da, ich hänge da mit drin emotional und das ist eigentlich gut. Ja,
das ist aber stark. Also danke, dass du das mit uns teilst, weil ich glaube, das sind ja alles so Kerngedanken und Emotionen, die man so mit sich trägt, wenn man sich sportlich auf sowas einlässt. Ja, also wenn man sich auf eine Reise einlässt, wenn man ein Ziel hat und da dann irgendwo steht und denkt so, was mache ich jetzt? Ja, und wie gehe ich jetzt mit dem um, was meine Emotionen mit mir machen? Ja. Und das dann tatsächlich zu strukturieren, gelingt einem ja nicht immer so aus sich heraus. Ja, das
zeigt aber auch sagen, für
das
die... So,
ja, das mache ich mir selber aus, aber das ist ja wie Training halt auch. Man braucht schon mal einen Input, ne?
Ja, aber das zeigt ja auch denjenigen, die zu Hause jetzt sind, also dass das ja, egal ob du Amateur bist, der vor seinem ersten, lass es vielleicht sogar auch Halbmarathon erstmals einsteht und wahrscheinlich auch die Nacht vorher nicht schlafen kann, oder schon jemand wie Domenica, die schon zig Top-Marathons gelaufen ist, aber die grundlegende Gefühlswelt oder emotionale Erlebniswelt davor ist ähnlich oder gleich. Also dass man natürlich sagt, okay, gut, Domenica trainiert für nächste Bestzeit oder für nächsten Titel, die Person XY trainiert halt für ihr erstes, wie auch immer, Rennen, aber diese Gefühlslage ist halt gleich, weil du gesagt hast, naja, Nervosität wird ja oft dann erstmal als negativ wahrgenommen oder als störend wahrgenommen, weil man vielleicht dann nicht so gut schlafen kann. Aber es zeigt ja vor allem auch, dass man das, was da am nächsten Tag ansteht, für einen persönlich wichtig ist, weil man da ja vielleicht auch dann viele Wochen oder Monate sehr viel Zeit, Energie und Leidenschaft ja auch einfach reingesteckt hat.
Ja, und manchmal kann man es auch nicht steuern, finde ich. Also wie du sagst, einerseits, egal ob man Profi ist oder ob man ganz am Anfang steht, es kommt ja immer dann nur, keine Ahnung, man will ja trotzdem eine Bestzeit oder man will trotzdem schnell laufen oder was man halt sich für das Rennen vorgenommen hat, erreichen. Und dieser Druck, in Anführungsstrichen, den man sich halt auch meistens selber macht, ändert sich nie. Es wird sich nie ändern. Deswegen müssen wir dran lernen, wie wir damit umgehen. Und oft, also kommt es auch so aus der, also unerwartet. Ich hatte jetzt, wie Ralf Mohrer schon gesagt hat, einen Vorbereitungswettkampf Dresden. Und da war ich tatsächlich einfach, ich war von jetzt auf gleich, es hat wie so ein Schalter umgelegt, ich war so nervös. Ich habe in der Nacht vorher, obwohl das ein 10-Kilometer-Lauf war, nur ein Vorbereitungslauf, es ging um keine Norm für Olympia oder für irgendwas, es war einfach nur ein Läufchen mit Freunden, weil wir gerne da in Dresden sind. Und ich habe in der Nacht so geschwitzt, dass ich die Bettdecke umdrehen musste, dass da alles nass war und ich wusste, ich konnte das nicht steuern. Und dann habe ich gedacht, okay, so, und das geht mir manchmal so. Und ich bin für Hannover vorbereitet, hatte 3 verschiedene T-Shirts dabei, habe mir von der netten Dame noch eine zweite Decke geben lassen und so weiter. Und ich war einfach vorbereitet und ich habe es nicht gebraucht. Also es ist einfach so, man kann auch manchmal gar nicht sagen, wann kommt es oder zu welchem Zeitpunkt. Und aber halt, man kann sich halt darauf vorbereiten und man kann das halt dann so annehmen und wie du sagst, das ist auch ein Training. Also man kann das halt immer besser verbessern, wenn man, wie man halt selber ist und wie man dann mit den Emotionen umgeht. Ja.
Ja. Das sind die Stellschrauben, ne? Ja. Davon gibt es so viele, ne? Das ist das Schöne daran. Ne?
Ja.
Vielleicht noch ein Aspekt, der, glaube ich, nicht ganz so häufig besprochen wird, aber jetzt natürlich perfekt passt, so unmittelbar nach deinem Hannover-Marathon. Wie geht es jetzt bei dir erstmal weiter? Also wie sehen denn bei dir jetzt die nächsten Wochen aus? Klar, wir haben ja schon gesagt, so die grundlegende, der nächste große Marathon ist ja alles noch in der Schwebe. Da habt ihr auch noch viel Zeit, das zu entscheiden. Aber wie sieht denn für dich zum Beispiel die Zeit jetzt nach so einem Marathon aus? Und wann fängst du, sag ich jetzt mal, wieder mit geregeltem Training an? Und wie sieht es dann aus?
Also es macht mich echt ein bisschen nervös, wenn in meiner Taper-Phase vor Marathon mein Mann daherkommt und sagt, also danach, da können wir das machen und das und soll man nicht irgendwie Paderborn-Osterlauf noch Deutsche Meisterschaft Halbmarathon mitnehmen? Und ich denke mir so, ey, das ist 2 Wochen nach dem Marathon, keine Ahnung, ob wir das können. ich bin hier gerade im vollen Fokus auf den Marathon, also es ist tatsächlich nicht erst jetzt danach, sondern auch, man muss natürlich auch vorher schon ein bisschen weiterdenken. Und wir haben uns jetzt aber entschieden, dass meine Halbmarathonzeit ist immer noch sehr, sehr aus der Reihe. Ich will gerne mal schneller laufen. Und da wird jetzt erstmal unser Fokus drauf liegen, bis dann halt irgendwann eben dann der Marathon wieder losgeht. Und wir laufen jetzt in 3 Wochen, glaube ich, in Mainz und wollen da ein bisschen schneller laufen mal. Gucken, ob das funktioniert. Und wenn ich wieder so richtig mit strukturiertem Training einsteige, entscheidet mein Körper. Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern war ich einfach im Wasser und habe das Laktat und was halt alles so noch drin ist mit hydrostatischem Druck auch ein bisschen versucht rauszuschütteln. Und heute werde ich auch noch nicht laufen und dann schauen wir halt so von Tag zu Tag, wie schnell erhole ich mich tatsächlich und kann ich wieder laufen und dann auch vielleicht Richtung Wochenende vielleicht mal wieder so ein bisschen mehr Fokus reinbringen. Aber ja. Deswegen, da kann ich leider nichts dazu sagen. Für mich ist immer tatsächlich dieser Marathontag das Ende der Welt. Und danach geht alles Denken wieder von vorne los. Also ich fokussiere mich da echt voll auf diesen Tag. Und jetzt die ersten 2-3 Tage geht es natürlich auf die Regeneration, alles was geht. Und dann, wie gesagt, weiß ich schon, dass der Halbmarathon jetzt auch schon mal im Fokus steht dieses Jahr noch. Und dann, Richtung Herbst dann halt wieder Marathon. Ja.
Also auf jeden Fall scheint ja schon mal die Sonne bei dir, ne? Dass du jetzt die Aufnahme mit uns draußen machen kannst, ne? Das sind ja alles so positive Dinge, ne? Die helfen einem ja, so eine Leichtigkeit wieder reinzubringen und ne, mit einem Lächeln schon morgens aufzustehen und aus dem Haus zu gehen. Ne? Also das sind ja schon mal so Punkte. In Mainz ist letztes Jahr sehr, sehr schnell gelaufen worden, der Halbmarathon. Ne? Also das geht da offensichtlich, ja. Ja. Wir sammeln jetzt ein paar positive Punkte für dich.
Danke.
Und habe ich nicht auch irgendwo schon gehört, dass Berglauf wieder ein Teil sein wird im Sommer, Frühsommer?
Also da hast du mehr gehört wie ich. Also ich habe nur von Laura gehört, dass sie sich das wünscht. Aber also ich schließe das nicht aus. Also es ist immer so ein besonderer Extra-Reiz, finde ich, dieses Berglaufen. Mal nicht nur flach auf der Straße dahin rollen so. Und Berge sind echt auch was, das kann man gut ins Training einbauen und das hilft einem auch, finde ich, fürs Laufen einfach grundsätzlich. Diese Kraft am Berg und das Mentale, dass man da hoch muss und so. Deswegen, ich schließe das nicht aus. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was die Planungen im Hintergrund da so sind.
Du hast ja zu den nicht so vielen, die das ja tatsächlich auch in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht haben, die jetzt entweder bahnstrukturiert laufen oder marathonstrukturiert laufen und dann auch noch berglaufen. Ne? Also das ist ja schon auch eine etwas andere Szene, was ihr gerade schon gesagt, was das für Vorteile haben kann. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, auch eine andere Belastung und tatsächlich eine etwas andere Szene. Ja, was hat dir das gegeben in den letzten Jahren, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal etwas außerhalb des etablierten Systems?
Also ganz ehrlich, bevor ich zum Laufen gekommen bin, war ich jedes Wochenende in den Bergen unterwegs. Ich liebe die Berge einfach unglaublich. Ich finde es, also Wandern wunderschön. Wir sind natürlich nicht nur gewandert, sondern sind halt dann mehr, einfach schneller gegangen. Also wir hatten schon hier Wanderschuhe an, aber wir sind immer runtergerannt zum Beispiel. Dass einfach die 10 Stunden Bergtour dann halt nur noch 7 waren oder so. keine Ahnung, das ist einfach so ein Kindheitsherzensding von mir. Also ich liebe die Berge und bin dann deswegen auch gern da. Und das letzte Mal war die Weltmeisterschaft in Innsbruck. Das bedeutet, meine Familie konnte mich begleiten. Ich war noch nie auf einer Weltmeisterschaft. Das hat gut reingepasst in die Vorbereitung für damals Berlin-Marathon, weil das im Juni war. Und danach haben wir dann eben angefangen. Und so weiter. Das kommt immer auf den Zeitpunkt drauf an, wie groß ist der Reiseaufwand und so. Und ja, also das, wie du sagst, das sind auch mal ein ganz anderer Schlag Menschen, die das auch nicht so verbissen sehen oder nicht so, ja, also keine Ahnung, die sind einfach nicht so von diesen Erfolgs- und Zeitenstrukturen getrieben, wie wir jetzt auf der Straße oder in anderen olympischen Disziplinen. Das tut auch schon gut. Aber ja, ich komme da immer mit dem Fazit raus, wenn ich das mal strukturiert trainieren würde, dann würde ich halt da eigentlich auch noch erfolgreicher sein können. Aber ja, kann ich, also will ich ja auch gerade zur Zeit nicht. Ich will ja gerne im Marathon noch mich steigern und man kann eben auch nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Also man muss halt immer seinen Fokus kennen, man muss immer wissen, was ist mein primäres Ziel, ja.
Klingt auf jeden Fall nach Leidenschaft und das ist ja vielleicht auch wichtiger als Erfolge zu haben, denke ich mal an der Stelle. Ne?
Genau, ja.
Ja, mein Dominika, dann sagen wir ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast in deiner Post-Marathon-Regeneration. Ja? Ich hoffe, dass du noch eine Menge Anfragen hast. Gibt es eigentlich eine Parade durchs Dorf jetzt für die deutsche Meisterin oder hat der Bürgermeister sich schon gemeldet?
Der Bürgermeister wohnt tatsächlich zwei Straßen weiter und ja, er hat sich schon gemeldet und ich sehe ihn jeden Morgen, wenn er in die Arbeit fährt und ich meine Kinder im Kindergarten quasi da nach Hause laufe. Ja, also genau, mein Dorf ist echt richtig, richtig cool. Also die ganzen Mamas von den Freundinnen von meiner Kinder haben das alles gemeinsam angeschaut und keine Ahnung, jeder Metzger, jeder Bäcker kennt natürlich also mich und also ich komme gerade, wo wir hier aufgenommen haben, hat die Nachbarin aus dem Fenster gewunken und mir geglückwünscht und so. Also es ist echt richtig, richtig schön. Ich mag das gerne und für die ist es auch ehrlich gesagt egal, was ich gewinne und die finden es halt schön, wenn ich gewinne und so und das ist, also macht schon Spaß und wenn ich mal nett performe, dann sagen sie, ja, ist ja auch nicht so schlimm. Also das ist immer so, ich vergleiche das immer damals mit meinen Eltern, die halt keine Ahnung oder nicht so viel Ahnung vom Leistungssport haben die halt dann, wenn es nett läuft, wo für uns Leistungssportler oft das Leben zusammenbricht, dann halt sagen, es dreht sich halt einfach auch die Welt weiter und so, da aus diesem Denken rauszukommen, ich bin jetzt für immer irgendwie nichts mehr wert, weil ich jetzt diesen Lauf nicht ins Ziel gebracht habe oder so. Das ist schön in so einem Dorf. Da kriegt man Zuspruch und da freuen sich die Leute mit. Und wenn, dann kriegt man auch gesagt, dass es auch weitergeht. So. Ja, das ist schon was Besonderes. Ich bin gern ein Dorfkind.
Aber das ist ja auch ein sehr schönes Schlusswort für alle euch auch zu Hause. Also ja, Sport ist wichtig, für den einen mehr, für den anderen weniger, aber auch ohne Sport, seid ihr auch alle was wert und die Welt dreht sich weiter. Das war ein sehr schöner Spruch. Ich glaube, zu meiner aktiven Zeit wäre mir das auch schwerer gefallen, aber man kriegt natürlich auch mit zunehmenden Lebensjahren, sage ich jetzt mal, und auch anderen Dingen, die außerhalb vom Sport passieren, eben ein bisschen einen Weitblick. Deswegen, genau, von dem her, nehmt euch das zu Hause vielleicht auch ein bisschen mit und auch diese Offenheit, die von der Dominika gesprochen hat. Ja, natürlich ist es wichtig, irgendwie einen Fokus und einen Plan zu haben, aber auch mal links und rechts schauen. Vielleicht auch mal einen Traillauf oder einen Berglauf mitnehmen, einfach nur für die Erfahrung, ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Und macht vielleicht sogar mehr Spaß, als man das vielleicht von vornherein erwarten mag. Insofern, vielen lieben Dank, Dominika, schon mal von uns auf jeden Fall. Wir werden, du hast schon gesagt, Instagram ist ja, manchmal
ich
auch
mehr. Ich habe das richtig verstanden. Instagram ist
mehr Schein als Sein.
Nur Schein als Sein, aber wir verlinken dein Profil trotzdem.
Wir würden es trotzdem verlinken, falls jemand deinen weiteren sportlichen Weg ja verfolgen möchte, soll er das bitte auch gerne tun. Wahrscheinlich tun das eh schon einige, die hier zuhören, davon gehe ich fast mal aus, aber wir werden es trotzdem auch nochmal in den Shownotes einbauen und dann, habt ihr da die Möglichkeit, auf jeden Fall Dominika zu folgen.
Vielen Dank.
Ja, ich sag auch vielen Dank für eure Arbeit. Ich höre auch oft gerne euch einfach zu, nebenher. Und man kriegt so von der Läuferwelt was mit, auch von den anderen Athleten. Das ist echt immer ein schönerer Einblick, wie nur Bilder zu sehen. Und auch einfach mal so die Hintergründe und natürlich auch das ganze Wissen, das da drin steckt, das tut auch als Profisportlerin gut, tatsächlich da mal seinen Horizont nebenher erweitern zu können. Also vielen herzlichen Dank auch für eure Arbeit, ja.
Ja, danke
vielen
dir.
Dank, vielen Dank. Ja. Dann gehen wir ganz leicht beschämt und mit einem leicht erröteten Wangenpaar in unseren Tag. Wir haben gleich noch eine Aufzeichnung, ne? Weil man gönnt sich ja sonst nichts. Sagen dir nochmal danke euch, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.